Die Botschaft Siegestag wurde am 21. April 1963 in einer Hausversammlung in Sierra Vista gepredigt. Übersetzer ist Bruder Herbert Asmis. Ihr dürft euch setzen, wenn ihr möchtet. Ich möchte Gott gegenüber meine Dankbarkeit ausdrücken für das Vorrecht, hier zu sein und Mitbürger des Reiches Gottes zu begegnen. Ihr habt euch heute Morgen hier draußen in dem Zuhause dieses Bruders versammelt, um miteinander Gemeinschaft zu haben. Das erinnert mich an die erste Gemeinde. In der Bibel wird uns die Weise beschrieben, wie das Christentum begonnen hat. Es ging von Haus zu Haus. Sie trafen sich dort und brachen das Brot mit einmütigen Herzen. Das ist das, was wir heute Morgen haben möchten, während wir hier sind. Einmütige Herzen zu sein und nur eine Absicht zu haben. Eine Sache, die wir versuchen wollen, ist, den Plan Gottes für unser Leben zu erfüllen, während wir uns hier auf der Erde befinden. Vielleicht hat Gott vor vielen Tausenden von Jahren gewusst, dass wir heute Morgen hier sein würden und dass wir wieder hier in dieser Prärie oder der Wüste in diesem kleinen Gebäude sein würden. Er hat es tatsächlich durch seine unendliche Weisheit gewusst. Er wusste das schon vor Tausenden von Jahren. Nun, wir begegneten ein paar von unseren Freunden, die heute Morgen von Tucson herüberkamen, die Familie Stricker. Sie hatten Probleme mit der Lichtmaschine ihres Autos. Wir versuchten alles, was wir konnten, um sie hierher zu bringen. Die Dame hier und die Kinder, sie kommen dann ein wenig später nach, wenn sie ihre Lichtmaschine reparieren können. Es geschah da draußen an irgendeiner kleinen Kreuzung. Ich weiß nicht, wo das gewesen ist, aber wir sind froh, hier zu sein. Und jetzt zu Bruder Isaacson hier. Wir kennen einander kaum, nicht mehr, als dass wir einfach wissen, dass wir Brüder in Christus sind. Wir haben bereits ab und zu Gemeinschaft miteinander gehabt. Ich glaube, unsere erste Begegnung war vor Jahren oben in Phoenix. Falls seine Frau da ist, würde ich sie nicht erkennen. Nun, das sagt uns, wie gut wir einander bekannt sind, wenn man nicht einmal weiß, wer seine Frau oder seine Familie ist. Als ich hereinkam, begegnete ich einem unserer farbigen Brüder, die an der Tür standen. Ein sehr feiner Mann mit einem Händedruck, welcher dir das Gefühl gibt, dass du einfach sehr willkommen bist. Wisst ihr, man kommt dann gerne herein. Heute Morgen in dieser Gruppe zu sein, ist einfach ein Vorrecht für mich. Ich habe das Vorrecht gehabt, an vielen überfüllten Plätzen zu sprechen, wo sich vielleicht 1000 mal 1000 Menschen versammelt hatten. Die besten Erinnerungen an meinen Predigtdienst sind solche Zeiten wie diese, wenn vielleicht ein Dutzend oder zwei zusammensitzen. Es scheint so, als ob Gott den Menschen dort näher ist. Ich denke, wir fühlen uns wohler, wenn wir uns in einer kleinen Gruppe versammeln. Dann wird uns dieses Wort Gottes so wichtig, wo er sagte, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18, 20, der Übersetzer. Gestern Abend, schon fast um Mitternacht, war ich gerade versammelt mit. In dem Heim befanden sich ein Mann, seine Frau und ein junges Mädchen, welches wegen einer kleinen Affäre, die sie hatte, dabei war, ihren Verstand zu verlieren. Während wir versammelt waren, wegen den Sachen, die gesagt werden mussten, waren nur die junge Dame und ich in einem Zimmer. Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir alle zusammen gewesen wären. Dort kam dieses Licht, dieser Engel des Herrn, und ließ sich gerade dort nieder, wo wir uns befanden, und zeigte, dass Gott seine Verheißung hält. Gestern gab es einen jungen Mann von 22 Jahren aus einer sehr berühmten Familie, die Mumps bekommen hatte. Er hatte Mumps bekommen. Viele von euch Erwachsenen wissen, was Mumps ist, besonders bei den Männern. Männer werden dadurch fast umgebracht. Dieser Junge hatte tagelang, fast 2 Wochen lang, hohes Fieber von etwa 41 Grad Celsius. Nun, ihr wisst, dass dieses ein ernster Zustand ist. Die Ärzte hatten alles versucht, was sie nur konnten, mit Penicillin und so weiter, um dieses Fieber, welches durch die Infektion verursacht wurde, zu senken. Aber es schien so, als ob das überhaupt keine Wirkung zeigte. Aber vor Gott kann ich sagen, dass innerhalb von nur einer Minute das ganze Fieber diesen jungen Mann verlassen hatte. Er stand gesund auf. Es zeigt, dass Christus die wichtigste Person ist. Aus dem Grund sind wir heute Morgen hier in diesem Haus, um Christus an diesem Sabbattag zu dienen. Ich habe nach dieser Zeit Ausschau gehalten, hierher kommen zu können, um mich mit unserem kostbaren Bruder und euch Leuten zu treffen. Ich habe euren Zehnten bekommen, die dieser Bruder mir oft von dieser kleinen Versammlung geschickt hatte. Es sind so große Schätze, die für mich heilig sind, weil ich weiß, dass ich mich eines Tages dafür verantworten muss, wofür er verwendet worden ist. Ganz gewiss schätze ich das. Ich möchte meine Dankbarkeit für eure Treue zum Ausdruck bringen, dass ihr das getan habt. Ihr versammelt euch in Hausversammlungen wie dieser und ihr möchtet nach eurem besten Wissen den Predigtdienst unterstützen. Nachdem ich ihn bekommen habe, bin ich dafür verantwortlich. Ich möchte ein guter Verwalter unseres Herrn sein, denn an jenem Tag muss ich mich dafür verantworten, was wir auf der Erde damit getan haben. Nun, eine Sache gibt es hier, um welche wir uns nicht kümmern müssen, und das ist der Verkehrslärm. Das ist sehr gut. Nun, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich wünschte, ich könnte hier eine Erweckung abhalten und hätte einige Tage Zeit dafür. So wie wir das jetzt machen, kommt man nur herein und sagt, guten Tag, ich freue mich, dich zu sehen. Man spricht ein paar Minuten über den Herrn und geht dann wieder. Um 13.30 Uhr muss ich in Tucson sein. So begegnen wir uns nur in dieser Weise, schütteln einander die Hände und sagen nur, guten Tag, ich freue mich, dich zu sehen und fahren wieder weiter. Aber wisst ihr, ich denke, an einem Tag, an dem wir uns begegnen und uns nicht mehr auf Wiedersehen sagen. Wir werden nicht mehr sagen, es ist schön hier, dich wiederzusehen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Hier würden wir wahrscheinlich ein paar Stunden miteinander wertschätzen, aber dort könnten wir eine Million Jahre lang da sitzen und uns unterhalten, falls es dort so etwas wie Zeit gibt. Wir würden nicht weniger Zeit haben als vorher, bevor wir uns hinsetzten. Seht ihr? Es ist einfach die Ewigkeit. Es gibt kein Ende mehr. Wenn wir doch nur an diese Zeit denken, die kommt, wo wir durch die Flure von Gottes großem Paradies wandern und die Engel ihre Choräle singen. Jetzt leben wir in der Zeit, wo wir, um den Kampf zu gewinnen und die Dinge der Welt zu überwinden, kämpfen müssen. Dort drüben wird es überhaupt keine Kämpfe mehr geben. Das letzte Gebet wird gesprochen werden und dort drüben müssen sie keine Gebetsversammlung mehr haben. Dort wird es keinen Ort mehr für die Menschen geben, um errettet zu werden. Dort wird es keine Krankheit mehr geben, die geheilt werden muss. Es wird einfach eine gewaltige, herrliche Sache sein. Was könnten wir heute Morgen als Menschen versprechen? Könnten wir nach irgendetwas Ausschau halten, was größer wäre als die Verheißung auf diese zukünftige Zeit? Versteht ihr? Wir denken daran. Ich sehe die Veränderungen der Zeiten. Die kleinen Babys, die auf dem Schoß ihrer Mütter sitzen und später zur Schule gehen, dann als Teenager, Mädchen und Jungen, danach das mittlere Alter und dann als ältere Menschen. Letztes Jahr saß der Junge noch als Kind auf dem Schoß seiner Mutter und jetzt ist er ein Schuljunge. Und es scheint so, als ob der Teenager erst letztes Jahr in die Schule gekommen ist. Das mittlere Alter war das Alter eines Teenagers. Jetzt kommt die Zeit der Alten. Oh, seht ihr, es ist so wie ein Dunst, der auf der Erde aufsteigt und wieder vergeht. Ich glaube, es war Salomo, der sagte, dass es wie bei einer Blume ist. Sie geht auf und dann verblüht sie und stirbt. Wir möchten aus dieser Zeit, in welchem wir hier sind, einen Nutzen ziehen. Lass uns jetzt deswegen mit ihm reden, während wir unsere Häupter zum Gebet beugen. Falls irgendjemand da ist, für den gebetet werden soll, weil er vielleicht krank ist oder eine Not hat, wenn du es einfach in deinem Herzen vor Gott kundtun willst, dann sage, Herr, ich möchte um dieses Anliegen bitten. Erhebe dann einfach deine Hand, damit ich sie erkennen kann. Sage einfach, denke an mich. Der Herr segne dich reichlich. Allmächtiger Gott, du hast die Himmel und die Erde durch dein Wort erschaffen. Wir haben uns heute Morgen hier versammelt, um von diesem Wort zu sprechen und von dem großen Einem, welcher das Wort ist. Wir danken dir für dieses Vorrecht, hier in die Einsamkeit der Wüste zurückkehren zu können. Dort geschah es eines Tages, dass ein brennender Busch die Aufmerksamkeit eines davon gerannten Propheten erregte. Dort war er aufs Neue beauftragt und gesandt worden. Er wurde ein großer Befreier von den Menschen aus jener Zeit, von dem Erbteil Gottes, welches sich dort in Knechtschaft befand. O großer Gott, möchtest du nicht heute Morgen in die Einsamkeit der Wüste kommen, um mit uns zusammen zu sein? Wir wissen, dass du in großen Kathedralen bist und auf der ganzen Welt. Wir wissen aber auch, dass du der unendliche Gott bist und es keinen Platz gibt, welcher zu klein wäre. Egal wie sehr verstreut auf dem ganzen Angesicht der Erde leben, bist du dennoch allgegenwärtig und kannst überall zur gleichen Zeit sein. Wir danken dir dafür. Wir danken dir heute Morgen in dieser Versammlung für unseren Bruder und seine kleine Herde für ihren Mut und ihre Treue für die Sache Gottes heutzutage auf der Erde. Wir erbitten deine Segnungen für sie. Möge es immer, solange ein Herz mit einem Verlangen nach Christus da ist, irgendwo einen Botschafter geben, um diesem hungrigen Herzen die Botschaft zu bringen. Himmlischer Vater, wir bitten jetzt für die Not dieser Menschen, die gerade ihre Hände erhoben haben. Du weißt, was hinter ihrer Hand verborgen war und was auf ihrem Herzen lag. Sie hatten eine Not. Herr, wenn es um eine Krankheit geht, Paul Sherrett, über den vor einigen Stunden gesprochen wurde, befand sich zwischen Leben und Tod mit einem rasenden Fieber. Von der ganzen medizinischen Wissenschaft konnte es nicht gestoppt werden. Nur ein kurzes Wort des Gebetes stoppte das Fieber sofort. Du bist Jehova Gott. Du hast gezeigt, dass du genauso gegenwärtig bist und heutzutage hier in der Einsamkeit der Wüste genauso wirklich bist, wie du es dort in der Einsamkeit der Wüste in der Zeit von Moses warst. Wir danken dir, weil ich weiß, dass du Gebet erhörst. Wir kommen ganz demütig und mit aller Aufrichtigkeit zu dir, da wir wissen, dass es verkehrt wäre, dich um Dinge zu bitten, die wir uns in unseren Gedanken nur ausdenken. Wir wollen uns bei dem, um was wir bitten, ernsthaft und todsicher sein. Wir müssen es glauben und wissen, dass es der Wille Gottes ist, uns das zu geben, weil wir nach unserem besten Wissen in unserem Herzen die Zweifel behoben haben, Herr. Deshalb bete ich darum, dass du jede kranke Person heilen mögest, die heute Morgen hier ist. Errette jeden, der verloren ist. Gewähre es. Möge heute etwas gesagt oder getan werden, das an diesem Platz, an welchem sie sitzen oder an den Wänden, an denen sie entlang stehen, oder wo immer es sein mag, dafür sorgt, dass der verankernde Glaube Gottes sich in ihre Herzen hineinbewegt und dieses ein für allemal für immer erledigt wird. Gewähre es, Vater, segne den Bruder, der uns dieses Haus hier für den Gottesdienst überlassen hat. Sprich jetzt durch dein Wort zu uns, Herr, denn aus diesem Grunde sind wir hier. Wir lieben es, Gemeinschaft miteinander zu haben. Aber dennoch bist du derjenige, den wir haben wollen. Herr, wir können irgendwo hinausgehen, unter die Bäume uns hinsetzen und uns miteinander unterhalten. Aber hier sind wir versammelt, um bei dir Gunst zu finden. Möchtest du uns jetzt begegnen, Herr? Wir haben den Platz in unserem Herzen geöffnet, damit du heute den Thron darin einnimmst, um mit uns zu reden und uns von den Dingen erzählst, die wir brauchen, und dass du uns gegenüber deine Liebe zum Ausdruck bringst, so wie wir dir gegenüber unsere Liebe zum Ausdruck bringen. Dieses alles bitten wir in dem Namen von Jesus Christus. Amen. Wenn es dort hinten jemanden gibt, der sich gerne hinsetzen möchte, dann gibt es hier noch ein paar Stühle, damit ihr euch mit uns versammeln und ihr es bequemer haben könnt. Nun, diese Zeit, in der wir jetzt leben, ist eine gewaltige Zeit. Gestern, während ich darüber nachdachte, was ich heute sagen soll, und ich wusste, dass ich hierher kommen würde, was soll ich nur sagen, wenn ich hierher komme, in diese kleine Gebetsversammlung? Ich bat den Herrn darum, mir zu helfen. Ich nahm ein paar Notizen über eine Schriftstelle mit, die ich euch heute Morgen hier erläutern möchte, während wir die Segnungen des Herrn erwarten. Wir bitten jetzt darum, dass ihr eure Herzen öffnet und das kleinste, leiseste und schwächste Klopfen von Christus im Herzen spürt. Denke daran, dass dieses die gewaltigste Sache sein wird, die dir jemals passiert ist, dass du hier versammelt bist, wenn du dieses Klopfen an deinem Herzen verspürst, wenn du noch kein Gläubiger bist und bis jetzt Christus noch nicht angenommen hast. Wenn du es annehmen wirst, dann ist das eine Tür zum Leben. Es abzulehnen bedeutet den Tod. Aus dem Grund sind wir heute Morgen hier, um euch zu zeigen, dass es eine offene Tür für jeden Gläubigen gibt, der glauben kann. Jetzt möchte ich aus dem Buch der Offenbarung von Jesus Christus aus dem 15. Kapitel lesen. Ich möchte einen Teil davon lesen, die ersten vier Verse des 15. Kapitels aus dem Buch der Offenbarung. Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und die Überwinder über das Tier und über das Bild und über die Zahl seines Namens in dem gläsernen Meer stehen und hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. So der Herr will, möchte ich gerne einen Text daraus ableiten, den ich einen V-Tag, einen Siegestag nennen will. So wie wir es sinnbildlich darstellen, einen vollständigen Sieg. Diese Menschen in dem Kapitel, welches wir vorgelesen haben, hatten gerade den Sieg errungen. Ich denke, dass dieses Wort Sieg ein gewaltiges Wort ist in der englischen Sprache. Es bedeutet, dass du den Feind besiegt hast, dass du überwunden hast und dass du ein Sieger bist, der den Sieg behalten hat. Wir singen Lieder und jubeln über einen Sieg. Wir sehen hier, dass es dort etwas gab und dass diese Menschen zu diesem gläsernen Meer gekommen waren, das mit Feuer gemischt war. Sie hatten den Sieg über das Tier errungen, über das Bild, über das Malzeichen und über die Zahl seines Namens. Sie hatten den Sieg über sie gewonnen, über alle diese Dinge, und sie standen als Sieger auf der anderen Seite an dem gläsernen Meer, das mit Feuer gemischt ist. Sie sangen die Lieder des Lobpreises für den allmächtigen Gott. Nun, wenn wir über den Sieg und die V-Tage und so weiter sprechen, dann bringt uns das zu dem Gedanken des Krieges zurück. Wenn wir an den V-Tag denken, denn erst vor kurzem, in den letzten zurückliegenden Jahren, kamen wir zu einem Tag des Krieges, den wir den V-Tag nennen, wo sie den Sieg über den Feind bekamen. Es ist so schlimm, dass wir daran denken müssen, aber die Welt wurde immer in Blut gebadet, seit das Blut des gerechten Abel vergossen wurde. Das erste menschliche Blut, das auf der Erde vergossen wurde, war das des gerechten Abel. Der Grund dafür, dass es sein Blut vergießen musste, lag darin, dass er vor Gott richtig stand. Gott hatte sein Opfer, welches er brachte, anerkannt. Durch Glauben hatte er dieses Lamm für Gott geopfert. Sein eifersüchtiger Bruder, der auf ihn eifersüchtig war, erschlug den gerechten Abel. Derselbe Grund verursachte alles menschliche Blut, das auf dem Angesicht der Erde vergossen wurde. Die alte Erde ist gewiss überall auf der Welt damit getränkt worden mit menschlichem Blut. Es gibt einen Grund dafür. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass dieses menschliche Blut vergossen wurde. Wir stellten fest, dass der erste Grund dafür die Eifersucht gewesen ist. Kain war eifersüchtig auf Abel, weil Gott das Opfer von Abel angenommen hatte. Hebräer Kapitel 11 sagt uns das. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Kain wurde natürlich eifersüchtig darauf, weil sein Opfer abgelehnt und das von Abel angenommen wurde. Abel tat es durch Glauben. Die Bibel sagt, dass er es durch Glauben tat. Wir sehen, dass diese zwei Jungen versuchten, Gunst bei Gott zu finden, um zurückkommen zu können, weil sie wussten, dass sie erst vor kurzem aus dem Garten des Lebens hinausgetan wurden. Sie waren durch die Übertretung ihrer Eltern auf die andere Seite gebracht und dem Tod unterworfen worden. So stehen wir heute Morgen alle da, dem Tod unterworfen. Sie wollten wissen, wie sie an den Ort zurückkommen konnten, wo sie wiederum Leben finden konnten. Indem sie das taten, versuchten sie Gunst bei Gott zu finden. Kain opferte ein wunderschönes Opfer mit den Blumen und den Früchten des Feldes und was immer er auf den Altar gelegt hatte. Aber dem Abel wurde es durch geistliche Offenbarung offenbart, dass es nicht um die Frucht des Feldes ging, die den Tod verursachte, es war Blut, welches den Tod verursacht hatte. Deshalb opferte er wieder Blut eines unschuldigen Ersatzes und Gott nahm es an. Das war das Sühnopfer, welches Gott seit diesem einen Tag für unsere Sünden vorgesehen hatte. Es gab keine andere Möglichkeit, denn wenn er es auf irgendeiner anderen Grundlage angenommen hätte, dann hätten wir zu dieser Grundlage kommen müssen, um Gunst bei Gott zu finden. Aber Gott nahm nur das unschuldige Blut eines unschuldigen Tieres an. Versteht ihr? Wenn also die Schönheit und die großartigen Plätze das gewesen wären, was Gott annimmt, dann würden wir heutzutage, wir hätten uns gefragt, würde er überhaupt in die Einsamkeit der Wüste kommen, zu diesem kleinen Heim, welches hier an den Eisenbahnschienen liegt? Würde er dann überhaupt hierher kommen und uns begegnen? Wenn wir eine gewaltige Kathedrale hätten oder die Schönheit, welche kein opferte, dann würden wir feststellen, dass wir nur mit uns selbst und mit der Luft Gespräche führen. Aber Gott kam auf der Grundlage des vergossenen Blutes. Deshalb ist es heutzutage egal, wie klein wir sind, wie arm wir sind oder was wir gerne sein würden und wie sehr wir Gott einen größeren Platz anbieten möchten. Denn Gott würde es nicht annehmen. Er würde es auch jetzt nicht tun, weil wir auf der Grundlage des vergossenen Blutes eines unschuldigen Ersatzes kommen müssen. Und das ist Christus, der für uns Sünder gestorben ist. Nun, ich glaube, der Grund dafür, dass dieses Blut vergossen wurde, liegt darin, dass der Mensch, Gott lädt den Menschen ein, hinzuschauen, aber der Mensch will sich selbst darstellen. Der Mensch möchte schon auf das schauen, was Gott ihm versucht zu zeigen, aber auf der Grundlage seiner eigenen Gedanken darüber. Versteht ihr? Gott versucht dem Menschen etwas zu zeigen, aber der Mensch möchte es nur so annehmen, wie er es auf seine eigene Weise betrachtet. Aber so ist es bei jedem, der einem ein Bild zeigen möchte. Es muss einen Grund dafür geben, dieses Bild zeigen zu wollen. Wenn du sagst, schau mal, dort drüben auf dem Berg, dann ist dort etwas, was deine Aufmerksamkeit erregt hat, sodass du versuchst, mich dazu zu bringen, diesen Berg anzuschauen. Versteht ihr? Oder? Schau dir diesen Baum an. Es gibt etwas an diesem Baum, was du mir zeigen willst. Nun, Gott versucht dem Menschen durch dieses unschuldige Opfer den Weg zurückzuzeigen. Der Mensch möchte es auf seine eigene Weise betrachten. Er möchte nicht sehen, was Gott versucht, ihm bei diesem unschuldigen Opfer zu zeigen. Das ist es, was das Problem verursacht. Wenn der Mensch das tut, wie es auch gewesen ist, dann nimmt er sein Fernglas, um auf eine große Entfernung sehen zu können. Er will sehen, was Gott ihm zu zeigen versucht, aber versagt darin, sein Fernglas richtig einzustellen. Vor kurzem kam ich von einem Ausflug in die Berge zurück. Jemand sagte zu mir, hier, nimm dieses Fernglas und sieh dir da drüben eine bestimmte Sache an. Gut, ich nahm dieses Fernglas. Ich sah 3 oder 4 verschiedene Objekte. Aber wisst ihr, ich wusste, dass irgendetwas dabei nicht stimmte. Nun, diese Antilope stand auf dem Feld und es schien, als ob 3 oder 4 von ihnen zusammenstanden. Nun, was war es? In Wirklichkeit war es nur eine einzige Antilope. Das Fernglas war in Ordnung, aber ich musste dieses Fernglas richtig einstellen, bis alle 3 Antilopen zu einer wurden. Versteht ihr? Ich wusste, dass es nur eine Antilope gibt, weil man mir das so gesagt hatte. Aber als ich das Fernglas nahm und hindurchschaute, sah ich dort 3 Antilopen stehen. Das Fernglas war nicht richtig eingestellt. Ich muss das Fernglas nur richtig einstellen, bis zu der Stelle kommen, wo ich nur noch eine Antilope sehe. Dann bringt mir das Fernglas die Antilope nah genug heran, dass ich sie betrachten kann und sehe, wie sie aussieht. Nun, Gott schenkt uns die Bibel. Nun, die Bibel ist das Wort und das Wort ist Gott. Das ist unser Fernglas, das ist unser Vergrößerungsglas. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen und 4 oder 5 verschiedene Möglichkeiten sehen, dann muss es richtig eingestellt werden. Wir müssen die Sache zu einer Stelle bringen, wo wir nur noch die eine eindringliche Absicht Gottes sehen. Aber der Mensch möchte eine Organisation beginnen und es in der Weise betreiben. Der Nächste sagt, gut, ich weiß was, ich denke, dass ich ein besserer Mann bin wie er, deshalb werde ich dort drüben beginnen. Wir werden unsere Leute besser ausbilden, wir werden dieses und jenes tun. Seht ihr, sie versagen darin, das Fernglas richtig einzustellen. Gott will, dass sie eine Sache sehen, und das ist das unschuldige Blut, welches für ihre Sünden vergossen wurden. Das stimmt ganz genau. Das ist die wahre Sache, sonst nichts. Wir brauchen keine Organisation. Ich habe nichts gegen sie, nur dass sie, der Schaden, den sie anrichten, liegt darin, die Menschen herauszuziehen und die Bruderschaft zu spalten und so weiter. Und wir benötigen nur auf eine einzige Sache zu schauen, und das ist unser Stellvertreter. Das stimmt. Und dieser Stellvertreter ist Jesus Christus. Heutzutage seht ihr, wie uneins wir draußen in den Organisationen sind. Sie behaupten, die Methodisten haben eine Erweckung. Natürlich gilt das nicht für die Baptisten, das gilt nur für die Methodisten. Diese haben eine Erweckung und so weiter. Sie schließen den anderen aus, und das geht die ganze Zeit über. Aber wir wollen es nicht in dieser Weise sehen. Wir wollen die Brennweite so weit einstellen, bis wir sehen, dass es nur einen Gott gibt. Wenn ihr dort draußen drei davon seht, dann solltet ihr lieber das Fernglas ein wenig besser einstellen. Versteht ihr? Du siehst etwas Verkehrtes. Deshalb ist es besser, wenn du es einstellst und siehst, dass es nur einen Gott über uns allen gibt. Er ist der Gott der menschlichen Rasse. Und wenn er tatsächlich Gott ist, dann ist er an jedem menschlichen Wesen interessiert, weil es seine Schöpfung ist. Er ist an den Kindern interessiert. Er ist an denen, die älter sind, an denen, die mittleren Alters sind, interessiert. Er ist an allen Farben interessiert, an den Weißen, an den Braunen, den Schwarzen, den Gelben, an den verschiedenen Hautfarben aus dem Land, aus welchem wir sind und unsere Vorväter kommen. Er ist an uns allen interessiert. Er ist nicht nur an den Juden allein interessiert oder nur an der gelben Rasse, der schwarzen oder der weißen Rasse oder was immer es sich handelt. Er ist an der ganzen menschlichen Rasse interessiert. Er versucht, die menschliche Rasse dazu zu bekommen, sein Wort auf die eine Sache einzustellen. Dass man sagt, es gibt nur einen Gott, und dieser Gott gab ein unschuldiges Opfer, in dem er selbst gekommen ist und Mensch wurde, um die Sünde hinwegzunehmen und die ganze menschliche Rasse zu erretten. Johannes, der Prophet, hat es so wunderschön dargestellt: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegnimmt. Das ganze Sündenproblem wurde direkt dort in diesem einen unschuldigen Stellvertreter erledigt. Aber wenn der Mensch das Fernglas Gottes hier zu fassen bekommt, dann fängt er an, er schaut so sehr auf das Natürliche, dass er es verpasst, die geistliche Anwendung zu sehen, die das Wort schenkt. Das ist eine der größten Sachen, die der Mensch tut, wenn er versucht hinzuschauen, aber er schaut so wie kein durch das Fernglas. Er betrachtete, was er persönlich erreicht hat. Kain dachte, nun, wenn ich Abel aus dem Weg schaffen kann, dann bin ich noch der Einzige. Seht ihr, dann ist der andere Mensch nicht mehr im Weg. Das ist das, was der Mensch die ganzen Jahre hindurch versucht hat. Er versuchte, den anderen Menschen aus dem Weg zu bekommen. Eigentlich hätte er versuchen sollen, den anderen Menschen auf denselben Weg zu bringen, den er geht, um ein Bruder zu sein. Stattdessen sagt er, oh, diese kleine Gruppe sollte man einfach ausradieren. Und diese dort drüben, oh, sie sind nur dieses oder jenes, versteht ihr? Das sollen wir nicht tun. Wir sollten versuchen, die ganze Sache zu einem fundamentalen Bild zusammenzubringen. Und das ist Jesus Christus. Gestern Abend in einer Aussprache gab es eine junge Dame, die erzählte, die Tochter eines Predigers hatte irgendeine kleine Liebesaffäre und verlor dabei fast den Verstand. Sie bekam einen Nervenzusammenbruch. Eine sehr schöne junge Frau, sie war erst 23 Jahre alt. Als ein Mädchen von etwa 12 Jahren war sie in Chicago und saß dort in der Versammlung, oder es war in Elgin. Sie saß in der Versammlung und der Heilige Geist ging durch die Versammlung hindurch, rief sie und sagte ihr, wer sie ist, und sprach, du hast ein krankes Herz. Der Arzt sagte, dass du nicht länger als bis zum 15. Lebensjahr leben kannst. Aber so spricht der Herr, du bist geheilt. Seitdem hat sie nie wieder ein Herzleiden gespürt. Gestern Abend hatte sie eine andere Art von Herzleiden. Es war ein geistiges Herzleiden. Ihr Liebhaber hat sie sitzen gelassen und irgendeine andere Frau geheiratet. Trotzdem liebte sie ihn immer noch. Dieser Junge sagte ihr, dass er sie noch lieben würde und sein Vater es nicht gestattet hätte. Ich sagte, so ein Unsinn. Er hatte das andere Mädchen nicht heiraten müssen. Er tat es nur, weil er nicht die richtige Liebe für dich gehabt hat. Das stimmt ganz genau. Deswegen war sie so gekränkt. Das Mädchen saß ganz niedergedrückt da. Sie rief, oh, ich weiß, dass Johnny mich liebt. Ich weiß es. Seht ihr? Das war alles, was sie sehen konnte. Sie lebte in ihrer eigenen kleinen Welt. Sie hatte sich selbst darin vergraben. Ich nahm sie bei der Hand und sagte, hör mir gut zu. Der Herr zeigte eine Vision. Sie wusste, dass ich nichts davon wissen konnte. Etwas hatte zwischen ihnen stattgefunden. Als das ausgesprochen wurde, kam sie ganz schnell wieder zu sich. Ich sagte, schau jetzt nach Golgatha, nachdem du dort wieder herausgekommen bist. Dort drinnen bist du hingegangen und wolltest dich betrinken, die Tochter eines Predigers, die Tochter eines Pfingstpredigers. Du hast die Sachen getan, die du gemacht hast und versuchtest, diesen Kummer um diesen Mann zu ertränken. Wegen jemanden, der nicht den kleinsten Finger für dich rühren würde. Mädchen, schau dorthin nach Golgatha. Das ist der einzige Weg, der wieder zurückführt. Wir müssen uns selbst richtig einstellen, bis es nur noch um Golgatha, um Christus geht, ob wir leben oder sterben, sinken oder ertrinken. Das ist die einzige Sache, von der Gott möchte, dass wir dorthin zurückkommen. Der Mensch im Brennpunkt des Wortes Gottes. Anstatt es zusammenzubringen und es die eine Sache sagen zu lassen, die Gott es sagen lassen möchte, schauen wir auf das Natürliche. Deswegen bringt der Mensch sich selbst zu der Stelle, dass er einfach der Sache nachjagt, die ihm dargeboten wird. Hier bekommen wir eine Gelegenheit, die uns als kleine Gruppe dieses oder jenes bewirken lässt. Wir brauchen nichts mehr mit den anderen zu tun zu haben. Seht ihr, das ist die erste Sache, die einem gezeigt wird, anstatt es so einzustellen und zu erkennen, dass man einer für den anderen brüderliche Liebe haben soll, einander verstehen, einander lieben und zusammen anbeten soll. Sie schätzen einen Menschen gering wegen der Kleidung, die er trägt, oder wegen der Bildung, die er hat, oder wegen seiner Hautfarbe oder irgend so etwas. Dadurch trennen sich die Menschen und der Mensch entfernt sich deswegen. Dadurch bekommt der innere Mensch nie die Gelegenheit, wirksam zu werden. Nun, wir sind ein Wesen aus drei Teilen, Seele, Leib und Geist. Aber wenn der natürliche Verstand, die zwei geistigen Kräfte, die in dir wirken, sind dein Verstand und dein Geist. Versteht ihr? Nun, der natürliche Verstand, der hochgeschult ist, wird versuchen, etwas durch seine Intelligenz zu erreichen. Versteht ihr? Wenn er das tut, dann geschieht es, dass er sich selbst von dem geistlichen Menschen, der in ihm ist, entfernt. Genau dort entsteht das Problem. Er versucht es selbst zu bewerkstelligen. Genauso, wie ich vor kurzem darüber gesprochen habe. Ich glaube, es war im Tabernakel. Gott ist so groß und er kann sich selbst so einfach machen. Nun seht, wenn wir groß werden, dann können wir nicht einfach sein. Versteht ihr? Wir wissen ja so viel. Oh, es muss einfach auf diese Weise getan werden, auf die Weise, wie wir es sagen, oder es taugt überhaupt nichts. Seht ihr? Gut, auf diese Weise verpassen wir Gott. Aber wenn ein Mensch, ein bedeutender Mann, einfach größer und größer werden könnte und immer größer, was würde dann geschehen, wenn er sich einfach direkt wieder so demütigt und einfach geben würde? Die Menschen würden über ihn hinwegsehen und es nicht erkennen, dass die große Person in ihrer Mitte steht. Genau dieselbe Sache tun wir. Wir vermessen ein Elektron, wir spalten ein Atom, wir senden eine Botschaft zum Mond und gehen über gewöhnliches Gras, über welches wir nichts wissen. Das stimmt. Die kleine Blume, niemand kann das Leben finden oder erklären, was in diesem kleinen Samen tief in der Erde versteckt ist, das im nächsten Jahr eine Blume hervorbringt. Ein normaler Grashalm. Alle Wissenschaftler auf der Welt können keinen Grashalm herstellen, nicht ein Halm, versteht ihr? Man kann es nicht schaffen, weil es Leben enthält. Es ist einmal gesagt worden, Narren wandeln dort mit Nägeln besohlten Schuhen, wo Engel sich davor fürchten, hinzutreten. Das ist wirklich die Wahrheit. Wir gehen über die einfachen Dinge hinweg. Wir gehen über Gott hinweg. Wir gehen an einer Orchidee vorbei und halten nach einem Gänseblümchen Ausschau. Nun, das ist das Problem, wir gehen an einer Orchidee vorbei. Wenn wir uns nur selbst einfach machen könnten, niedriger werden. Niemand könnte herabschauen. Dieser Weinstock dort draußen, was ist das? Gott, was ist das? Es ist vulkanische Asche mit Leben darin. Dreht euch um und schaut hin. Dort steht ein mächtiger Baum. Ich glaube, es ist eine Pappel. Was ist es? Es ist vulkanische Asche mit wieder einem anderen Leben darin. Diese Art von Leben schuf einen Baum. Jene Art von Leben schuf einen Weinstock. Versteht ihr? Und was sind wir? Vulkanische Asche mit Leben darin. Was machte uns zu dem, was wir sind? Wir würden nicht mehr als nur das sein. Aber Gott hat das ewige Leben in uns hineingelegt und dadurch wurden wir Angehörige Gottes. Danach halten wir Ausschau und stellten das Wort auf Gott ein. Aber der Mensch gibt nie dem inneren Menschen eine Gelegenheit, das zu erklären, was richtig ist. Und das ist es, was das Problem verursacht. Passt auf, wenn er es nicht tut, was passiert dann? Wir sehen, dass sehr schnell sein Temperament hervorkommt, so wie es bei Kain war. Er war eifersüchtig. Er mochte Gott nicht, weil er das Opfer von Abel annahm, anstatt das Seinige. Er wollte auch anerkannt werden. Er wollte sein eigenes Opfer. Er wollte seinen eigenen Weg gehen, anstatt er zu Abel hinging und gesagt hätte, oh mein Bruder, ich bin so glücklich, dass Gott es angenommen hat. Jetzt haben wir eine Möglichkeit und wissen, dass Jehova es auf diese Weise annimmt, weil er es dadurch bewiesen hat, dass er dein Opfer angenommen hat. Wäre das nicht die richtige Sache gewesen? Aber anstattdessen wurde er eifersüchtig. Nun seht ihr nicht dieselbe Sache in den Menschen von heute? Die Versammlung sagt Amen. Versteht ihr? Es geht ihm einfach um seinen Weg. Anstatt den Weg anzunehmen, den Gott als Wahrheit bestätigt. Der Weg, dass Gott sich selbst auf dem Schauplatz begibt und sagt, das ist richtig. Diese Zeichen sollen denen folgen, die da glauben. Ich werde mit euch sein, sogar in euch, eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr. Aber ihr werdet mich sehen, denn ich werde mit euch sein, sogar in euch. Die Welt wird mich nicht sehen, aber ihr werdet es. Seht ihr? Kein wird mich nicht sehen, aber du wirst es, Abel. Versteht ihr das? Denn es ist die gleiche Sache. Anstatt zu kommen und zu sagen, gut, wunderbar, wir sehen Gott inmitten der Menschen wirken, lasst uns das auch so machen. Auf keinen Fall. Mit Glaubensbekenntnissen ist es dieselbe Sache oder vielmehr mit Habgier und mit Eifersucht dieselbe Sache, die Kain hatte. Er verlangte nach dem Blut seines Bruders. Er versuchte, ihn aus dem Weg zu schaffen, ihn loszuwerden. So sind wir doch nur eine Gruppe von heiligen Rollern. Sie sind so unbedeutend, seht ihr? Ihr wisst, was ich meine. Das war es, womit die Probleme angefangen haben. Da sehen wir, wo die Versprechen gebrochen werden. Da sehen wir es, wie die Gemeinschaft zerbricht und sich trennt. Das ist die Sache, welche Heime zerbricht. Das ist die Sache, welche die Ehescheidungen ins Rollen bringen. Das ist genau die Sache, welche die Gemeinschaft zerbricht. Das ist die Sache, welche im Garten Eden die Gemeinschaft zerbrach. Eva verpasst es, den Brennpunkt einzustellen, auf das Wort Gottes zu schauen und hörte auf die Überlegungen des Feindes. Seht ihr? Versteht ihr? Wenn sie nur dabei geblieben wäre, Gott hat es so gesagt. Damit ist es erledigt. Gott hat es so gesagt. Aber sie wollte das nicht tun. Versteht ihr? Sie veränderte die Einstellung ihres Fernglases und begann hindurchzuschauen und anstatt es ein Weg war, wurden es zwei Wege. Seht ihr? Sie sah es so. Gut, vielleicht könnte dieser Mann auch recht haben. Vielleicht ist er richtig. Nun, wir wissen, dass Gott richtig ist und vielleicht hat auch er recht. Dieses ist nur mehr Licht über das, was Gott gesagt hat. Seht ihr das? Da sehen wir dieselbe Sache, die heutzutage geschieht, ganz genau auf den Punkt dasselbe. Seht ihr? Versteht ihr? Du siehst zwei Gedanken, es gibt aber nur einen. Es gibt dort kein Glaubensbekenntnis. Es geht um das Wort, Gottes Absicht, Gottes Plan. Alle anderen Pläne sind nicht gut. Eva tat diese üble Sache und das ist heute der Grund dafür, dass Gott in seinem Wort niemals erlaubt, dass Frauen Prediger sein dürfen. Versteht ihr? Es wird in dem Wort einfach nicht gestattet. Heute Morgen haben wir uns zu Hause unterhalten. Wir saßen früh am Frühstückstisch. Wir wollten früh losfahren. Deswegen waren wir früh aufgestanden, weil wir wieder pünktlich zu der anderen Verabredung da sein wollten. Wir unterhielten uns am Tisch. Wir unterhielten uns über das Gespräch, welches über die Engel aufgekommen war. Mein kleiner Junge, Josef, saß dort und sagte etwas über die Engel. Er sagte, nun Papa, die Engel. Ich sagte, Gott ist ein Mann. Er antwortete, aber die Engel sind Frauen. Ich erwiderte, so etwas gibt es nicht, seht ihr? Sarah, meine Tochter, sagte, aber Papa, sie haben Röcke an. Es sind Frauen. Ich antwortete, das ist irgend so ein Psychologe, der dieses Bild gemalt hat. In der Bibel kann man nie lesen, dass ein Engel als Frau angesprochen wird. Es war immer ein Er und nicht sie. So eine Sache, dass ein Engel eine Frau wäre, gibt es nicht. In der Bibel gab es das nie. Und in der Gemeinde des lebendigen Gottes gibt es das auch nicht. So eine Sache wie eine Frau als Botschafterin gibt es nicht. Ein Engel ist ein Botschafter. Deshalb hat Gott es niemals erlaubt, denn die Bibel sagt, Adam wurde zuerst gebildet und danach Eva. Adam wurde nicht verführt, sondern die Frau. Sie wurde verführt und fiel in Übertretung. Seht ihr? Paulus sagt, ich gestatte einer Frau nicht zu lehren oder irgendeine Autorität auszuüben, sondern stille zu sein, so wie es auch das Gesetz sagt. 1. Timotheus 2, 11 bis 14, der Übersetzer. Nun, ihr seht, dass es in unseren Pfingstgruppen zur Grundlage geworden ist. Seht ihr? Was sie tun ist, dass sie den Mittelpunkt so einstellen. Gut, hier sehen wir eine Frau, die predigen kann wie der Blitz. Gut, das mag ohne Zweifel so sein. Absolut. Ich habe einige Frauenpredigerinnen gehört. Sie konnten so predigen, dass nicht einmal die Männer damit mithalten konnten. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, was gerechtfertigt ist. Es hat nichts damit zu tun. Paulus sagte, wenn einer in Zungen spricht und es keinen Ausleger gibt, dann soll er still sein. Du sagst, ich kann nicht still sein. Aber die Bibel sagt, dass du es kannst. Damit ist es erledigt. Seht ihr, es muss in der Ordnung geschehen, richtig platziert, in der Weise und für immer dort am richtigen Platz bleiben. Seht ihr, da seid ihr aus der richtigen Einstellung herausgekommen. Das bewirkt schlechte Gefühle, Habgier und so weiter. Anstatt wir uns selber wieder richtig auf das Wort zurück einstellen, stellen wir uns selbst falsch ein und sehen dann hin und sagen, gut, lass sie doch einfach das tun, wie sie es sehen. Seht ihr, auf die Weise wird es einfach gemacht. In Ordnung. Nun, wir stellen fest, dass es die Gemeinschaft von Familien zerstört. Es zerbricht die Gemeinschaft von Gemeinden. Dieselbe Sache zerbricht die Gemeinschaft von Ländern. Nationen wollen ihren eigenen Weg gehen. Deutschland will seinen Weg gehen, für sich alleine gehen. Russland will seinen eigenen Weg für sich alleine gehen. Amerika will seinen eigenen Weg für sich alleine gehen. Versteht ihr? Seht ihr, darum geht es. Es ist der Geist der Länder. Wo immer ihr hinkommt, stellt ihr das fest. Ihr findet einen Nationalgeist. Ich komme irgendwo hin und sie haben verschiedene Richtungen. Es ist so merkwürdig. Wenn ich Zeit hätte, dann würde ich gerne einige Länder durchgehen und es euch zeigen. Wenn man nach Deutschland reist, dann findet man einen militärischen Geist. Alles ist militärisch. Du musst dich aufrecht hinstellen, aufrecht gehen, deine Ecken sauber halten und so weiter. Es ist militaristisch. Wenn man nach Frankreich reist, dann findet man dort einen unmoralischen Geist. Nur Frauen, Wein und Likör und solches Zeug. Seht ihr? Wenn man nach Finnland kommt, dann findet man dort einen aufrichtigen Geist. In der Art, dass jemand ehrlich ist. Wir müssen alles verteilen. Versteht ihr? Es muss so gemacht werden. Es muss einfach in der Weise geschehen. Egal, wie schwer sie dafür arbeiten müssen, was es kostet, es muss in dieser Weise gemacht werden. Wenn man nach Amerika kommt, dann findet man ein großes Ha-ha-ha-ha. Das ist die Wahrheit. Ja, das ist der amerikanische Geist. Jemand erzählt einen schmutzigen Witz im Radio und jeder lacht darüber. Ernie Ford oder einige andere reißen überall ihre Witze. Arthur Godfrey und diese Leute, das ist dieser amerikanische Geist. Ihr könnt es in der Weise sehen. Und diese Geister werden eifersüchtig auf einen anderen Geist. Was tun sie dann? Sie verursachen einen Krieg. Das stimmt. Nun, ihr seht, dass jedes Land von Satan kontrolliert wird. Die Bibel sagt es so. Er ist der Gott der Nationen. Satan nahm Jesus auf die Bergspitze hinauf und zeigte ihm alle Königreiche, die es auf der Welt gab, alle Königreiche in einem Augenblick. Er sagte, diese gehören alle mir. Ich tue mit ihnen, was immer ich möchte. Ich werde sie dir übergeben, wenn du mich anbetest. Jesus antwortete, gehe hinter mich, Satan. Er wusste, dass er sie im tausendjährigen Reich sowieso erben würde. Seht ihr? Deshalb beugte er sich nicht vor ihm. Er wusste, dass sie sowieso. Nun, wenn Gott wiederkommt und hier sein Königreich errichtet, dann wird es dort keine verschiedenen Arten von Geistern geben. Einen deutschen Geist, einen französischen Geist, einen norwegischen Geist oder einen amerikanischen Geist. Dort wird es nicht so sein. Es wird ein Geist sein, Amen, der Geist Gottes, der in jedem Herzen lebt. Das stimmt. Es wird nur eine einzige Fahne geben, eine Nation, ein Volk, eine Bruderschaft, eine Vaterschaft Gottes und eine Bruderschaft der Menschen, Sohnschaft. Ja, dann sehen wir, weil diese Menschen dieses tun und diese gewaltigen Streitereien und so weiter verursachen. Nun seht, solange Satan es kontrolliert, wird es Kriege und Schwierigkeiten und Kampf geben. Jesus sagte im Johannesevangelium, Matthäus Kapitel 24, er sagte, ihr werdet von Kriegen hören und Kriegsgerüchten, Krieg und Kampf. Warum? Weil der Fürst der Erde, der Satan, die Kräfte der Nation, es gibt hier einen Nationalgeist und dort einen Nationalgeist. Es sind Teufel. Sie können nicht miteinander auskommen. Seht ihr? Seid ihr jemals mit einer Gruppe dort oben im Land der Eskimos gewesen, wo sie mit Hundeschlitten fahren, im Norden Alaskas und in der Gegend im Nordwesten? Als der Führer dort versuchte, diese Hunde abzuleinen, die sie Huskies nennen, er hatte einen hier, den anderen dort angebunden und einen anderen dort draußen und den anderen hier drüben. Ich fragte, warum machst du das so? Er antwortete, sie sind so voller Teufel, dass sie sich sonst gegenseitig umbringen würden. Seht ihr, nur töten, das ist alles, woran sie denken. Nun, so ist der Teufel, er ist ein Mörder. Nur er, die Nation, sogar die Teufel bekämpfen einander. Seht ihr, sie bekämpfen sich einfach gegenseitig. Aber Gott ist nur Liebe, seht ihr? Deshalb kannst du gar nichts anderes machen, als nur einander zu lieben. So seht ihr, dass das ganze Prinzip wieder auf diese Geister gegründet ist, ganz genau zu dem Ursprung zurück. Das erste Buch Mose ist das Samenkapitel und es bringt alles hervor, was wir heutzutage auf der Erde haben. Jetzt haben wir Kriege und Siege, große Siege. Ein Land bricht herein und schlägt das andere und sagt, herrlich, wir haben den Sieg errungen, wir haben sie geschlagen. Dann als nächstes werden sie Freunde, schütteln einander die Hände, betreiben Handel miteinander. Nach einer Weile kommt ein neuer Präsident oder ein anderer König kommt hervor, ein neuer Herrscher, ein neues System. Und das nächste, was geschieht, ist, dass ihre Enkelkinder wieder zu den Waffen greifen und wiederum einander bekämpfen. Kriege und Kriegsgerüchte. Dieser eine wird wiederum den anderen überfallen und sagen, wisst ihr, jetzt werdet ihr mir dienen. Ich bin der Sieger, ihr seid diejenigen, die besiegt sind und so weiter. So wie ich einmal die Bemerkung hörte, Gott erschuf den Menschen und der Mensch machte sich Sklaven. Gott hat den Menschen nicht dazu erschaffen, um über den anderen zu herrschen. Gott schuf den Menschen, damit sie Brüder sind. Das stimmt, um Brüder zu sein und nicht um übereinander zu herrschen. Keine höher stehende Rasse, keine höher stehende Nation und keine höher stehende Sprache. Wir haben eine Sprache, die himmlische. Seht ihr? Das stimmt. Wir haben eine Bruderschaft. Und das sind die Menschen. Das sind die Menschen, egal wer es ist. Warum sollten wir kämpfen und einander töten? Aber sie tun es. Dann gibt es manchmal eine gute Nation oder eine Nation, die ein System hat und versucht, das Richtige zu tun und für seine Rechte kämpft. Dann kommt die schlechte Nation und kämpft gegen sie. Und dann übernehmen sie diese und diese Nation gehört dann zu ihnen. Und dann wieder zurück und hin und her. Es ändert sich einfach. Die Länder haben so viele, viele große nationalen Siege gehabt, die sie errungen haben. Sie haben versucht, für ihre Rechte zu kämpfen, um was sie für ihre eigenen Rechte halten. Und was haben sie davon? Solange Satan sie kontrolliert, werden sie weiter kämpfen. Aber sie haben viele große, gewaltige Siege errungen. Wir könnten bis ganz zum Anfang zurückgehen und zeigen, wo das eine Land über das andere Land geherrscht hat und die Feierlichkeiten von großen Siegen und so weiter. So wie beim Ersten Weltkrieg oder als wir den Zweiten Weltkrieg hatten, als so viele Länder zusammenkamen und sich auf dem Boden von Deutschland begegneten. Oder als Belgien und andere Länder unter den verschiedenen Flaggen kämpften, was der Erste Weltkrieg genannt wurde. Hier sitzen zwei Brüder oder drei, vielleicht auch vier von euch, die sich daran erinnern können. Ich kann mich daran erinnern, ich bin jetzt 54 Jahre alt. Ich kann mich erinnern, als ich ein kleiner Junge war, etwa 9, 8 oder 9 Jahre alt, 1914, lasst mich nachrechnen, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich war 5 Jahre alt, als der Krieg ausbrach. Ich kann mich daran erinnern, als sie sagten, dass ein Krieg ausbricht. Mein Vater war etwa 22 Jahre alt und sie mussten ihn in den Krieg schicken. Oh, ich wollte nicht darüber nachdenken, dass sie meinen Papa in den Krieg schicken. Er kam die Straße herauf. Er saß auf einem Pferdewagen. Er war zu dem Geschäft gefahren, welches einige Kilometer von uns weg lag, und hatte dort einen Sack voll Bohnen aufgeladen. Ich nahm dann den Sack Bohnen. Ich dachte, wenn sie kommen und irgendeinen Krieg beginnen, dann schlage ich sie mit diesem Sack Bohnen, wenn sie kommen. Versteht ihr? Nur der Gedanke an den Krieg, dass mein Papa in den Krieg ziehen muss. Gut, die Trompete erklang, kaufen Sie Kriegsanleihen und so weiter. Wir alle können uns gut daran erinnern. Wir werden hinüberfahren, diesen Weltkrieg bestreiten und ihn beenden. Danach werden wir alles in der Hand nehmen. Sie organisierten das, was sie den Völkerbund nannten. Danach wird es endlich Frieden geben, ewigen Frieden, das war alles, nie mehr Krieg. In nur 20 Jahren danach befanden wir uns direkt wieder darin, sogar noch verheerender, in einem neuen Weltkrieg. Seht ihr? Kriege? Warum? Es geht um Habgier und Eifersucht. Sobald Kaiser Wilhelm Deutschland verließ, kam der nächste Bursche mit dem Namen Adolf Hitler vorbei, ein Österreicher. Er brachte den Verstand dieser Menschen durcheinander, was von Dämonen inspiriert war. Er sagte ihnen, dass sie die ganze Welt besiegen könnten. Da befanden sie sich dann. Es ist wiederum ein Teufel gegen den anderen Teufel. Die unschuldigen Bürger dieser Länder wurden einfach gegeneinander in den Krieg geführt, von einem Krieg zum anderen. Immer ist es so gewesen. Nun, als nächste Sache stellen wir dann fest, dass ein Krieg begann. Jetzt ging wieder die ganze Welt zum Krieg über mit besseren Instrumenten, besseren Flugzeugen, größeren Bomben. Sie kämpften, bluteten, starben, verhungerten, erfroren und so weiter. Krieg, Krieg, Krieg. Dann kam ein besonderer Tag, den wir den V-Tag nennen. Dort habe ich meinen Text herbekommen von diesem V-Tag, dem Siegestag. Das war der Tag, an welchem sie den Sieg errangen, wo die Armeen den Sieg über die anderen Armeen davontrugen. Nun, da gab es einen D-Day und dann gab es den V-Day. Der D-Tag ist der Tag, an dem sie hereinströmten, um zu kämpfen. Der V-Tag kam, als ein Friedensabkommen unterzeichnet wurde, als Deutschland und ihre anderen mit ihnen verbündeten Länder sich den anderen Ländern ergaben. Und was haben wir gemacht? Am V-Tag haben wir Lieder gesungen, wir schrien, wir warfen unsere Hüte in die Luft, wir haben mit unseren Waffen in die Luft geschossen, wir weinten, wir pfiffen, wir schlugen Trommeln, wir spielten Musik, wir schlugen einander auf den Rücken. Wie kam das? Es war ein Sieg. Oh, wir hatten den Sieg errungen. Wir fühlten, dass wir gewonnen hatten. Wir hatten gewonnen, die Fahnen wurden gehisst, die Posaunen ertönten, und was für eine Zeit haben wir gehabt. Sieg, 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 wir haben gewonnen. Es war eine großartige Sache. Es hat den sogenannten christlichen Ländern Frieden gebracht. Wir hatten eine kurze Verschnaufpause, ein paar der Jungen, die noch lebten, kamen wieder nach Hause und so weiter. Aber es gab viele solche Tage, viele davon und gewaltige Kriege. Aber wisst ihr, die ganze Zeit über, wo es diese Kämpfe gab, die ausgefochten wurden, gab es auch Menschen, die an Gott glaubten, die viele gewaltige V-Tage gehabt haben. Oh ja, das hat es auf beiden Seiten gegeben, dass das Fernglas eingestellt worden ist und einmal die natürliche Seite mit V-Tagen gezeigt hat, und auf der anderen Seite wurde es auf das Wort in der Schrift eingestellt, und da bringt es manchmal auch einen V-Tag hervor. Wir haben viele von diesen gewaltigen Kämpfen gegen unseren Feind gehabt. Gott hat großartige Männer dort draußen an der Front stehen gehabt, die durch den Geist Gottes in der Lage waren, die Gedanken der Menschen gefangen zu nehmen und sie ins Jenseits, in das Königreich Gottes hineinzubringen. Sie gingen siegreich hervor. Wir kämpfen jeden Tag. Jeder Christ kämpft jeden Tag einen Kampf. Wir befinden uns gerade jetzt in einem Kampf, der fortwährend um uns tobt, zwischen richtig und verkehrt. Sollen wir das annehmen? Was sollen wir tun? Sollen wir uns vor der Welt beugen? Sollen wir diese Gedanken, die wir bekommen haben, aufgeben? Und wenn wir das sehen, dann lässt uns das die Sache richtig einstellen. Es geht vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Die Bibel ist jedes Mal, so spricht der Herr, von vorne bis hinten. Wir können sie nicht aufgeben. Wir können keine Kompromisse mit den anderen machen. Wir können es einfach nicht. Wir müssen dort drin bleiben. Das ist alles. Egal wie groß der Feind ist und wie viel Material er gegen uns aufstellt, wie viele Organisationen, wie viel von diesem oder von jenem oder wieder etwas anderes kommt. Wir aber haben diesen Brennpunkt so auf das Wort Gottes eingestellt, dass wir dort nur eine Sache sehen, und das ist das Blut von Jesus Christus. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Deswegen macht es überhaupt nichts aus, was irgendjemand anderes sagt. Sie sagen, die Tage der Wunder sind vorbei. So eine Sache wie göttliche Heilung gibt es nicht. Die Taufe des Heiligen Geistes gibt es nicht. Die Taufe in dem Namen Jesu Christi war nur für die Apostel. Bei allen diesen Sachen versuchen sie, den Brennpunkt zu verstellen. Aber der Brennpunkt bleibt im Wort. Und niemand kann behaupten, dass er nicht dort liegt. Das stimmt. Wir befinden uns in einem Krieg. Die Helden Gottes standen immer in einem Kampf. Und denkt daran, ihr kleine Gemeinde dort hinten, dass ihr ein Teil von dieser Truppe seid. Ihr seid ein Vorposten hier draußen. Ihr wisst, was ein Vorposten ist. Das solltet ihr, weil ihr direkt hier einer davon seid. Ihr seid also hier ein Vorposten an einem Platz, an welchem ihr das Banner hochhalten sollt, um das zu tun, was richtig ist, um immer noch dafür einzustehen, dass Christus die einzige Hoffnung für die Welt ist. Nicht die Methodistengemeinde, die Baptistengemeinde, die Idee der Presbyterianer, der Katholiken, der Juden oder um was es sich auch immer handelt, ob Rasse, Gruppe oder Anstrich, darum geht es nicht. Es geht um Jesus Christus, seht ihr? Er ist derjenige, er ist unser Sieger, er ist derjenige, er ist der Anführer der Bewegung. Diese sind seine Anordnungen. Wir müssen seinen Anordnungen befolgen. Wie könntest du jemals, einige von euch Leuten haben im Krieg gedient. Wie konntest du jemals, der Anführer gab einen Befehl, wenn du dich herumgedreht und etwas anderes getan hättest, dann hättest du die ganze Armee ins Verderben gebracht. Das stimmt. Du hättest sie in einen Aufruhr geführt. Du musst die Befehle ausführen. Die einzige Weise, auf welche du das tun kannst, ist, sich darauf zu konzentrieren und die Absicht zu erkennen, worum es geht. In Ordnung. Wir haben viele große Kämpfe ausgefochten, geistliche Kämpfe. Die Gemeinde hat viele große Siegestage gehabt. Ich meine damit die Gemeinde, den Leib von Christus. Ich rede jetzt nicht über das System der Organisation. Ich spreche über den Leib von Christus. Der Leib von Gläubigen hat durch die Zeitalter hindurch viele große Siegestage gehabt. Wir reden darüber, dass wir verschiedene Kriege gehabt haben. Kriege, Kriegsgerüchte, Siegestage, Siegestage und Siegestage. Schlussendlich wird es in dieser großen Schlacht von Armageddon münden. Das wird der letzte sein. Wenn es zu der Schlacht von Armageddon kommt, dann wird es damit erledigt sein. Genau vor dem großartigen, tausendjährigen Reich wird Armageddon die Erde reinigen. Sie reinigt sich selbst durch Atomexplosionen und vulkanische Asche und so weiter. Dadurch wird das eingesickerte Blut der Menschen auf der Erde versinken und auch die Sünde und das Verbrechen. Sie versenken es unter die Erde und die Vulkane zerschmettern es noch einmal und erneuern und reinigen die Erde für das großartige, tausendjährige Reich. Während dieser Zeit reinigt er seine Gemeinde, damit hier Menschen leben können. Amen. Ich sage das und ich mag das. Jawohl, es wird eine Zeit kommen, wo es gewaltig werden wird. Nun, wir denken an die Zeit der großen Siegestage. Lass uns jetzt einfach zurückkehren. Wir haben noch ein paar Minuten, um über einige dieser Kämpfer nachzudenken. Lasst uns zurückgehen und an einen dieser Kämpfer denken. Wir könnten weit zurückgehen, aber lasst uns einfach nur so weit zurückgehen, bis wir zu Moses kommen. Es kam die Zeit, in welcher Mose in einen großen Kampf zog, weil die Gemeinde selbst schon längst den Sieg vergessen hatte. Das ist genau das, was heutzutage mit der Gemeinde los ist. Wir haben schon zu lange vergessen, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und für immer. Wir haben vergessen, dass Gott ein Heiler ist und die Kranken gesund machen kann. Wir haben vergessen, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist über die Jünger ausgegossen wurde und von Generation zu Generation für jeden weitergegeben wurde. Wer auch immer es haben wollte, konnte kommen. Wir haben das schon vor sehr langer Zeit vergessen. Genauso hatte Israel das vergessen. Sie waren in Ägypten zufrieden geworden und danach wurden sie zu Sklaven. Hier sehen wir Moses. Er zog mit seiner eigenen verstandesmäßigen Auffassung und mit einem verstandesmäßigen Ziel hinab. Durch militärische Gewalt versuchte er, Israel herauszubringen, doch damit versagte er. Aber nur ein Wort von Gott mitten in der Wüste brachte die ganze Sache wieder auf die Tagesordnung. Was geschah mit Moses? Sein Fernglas wurde richtig eingestellt. Es war nicht die einzige Absicht Gottes, dass er dieses wunderschöne äthiopische farbige Mädchen dort heiratete, sich niederließ und Kinder bekam und die Schafe seines Schwiegervaters hütete, sondern sein Auftrag bestand darin, die Kinder Gottes aus dieser Knechtschaft dort draußen zu befreien. Das war sein Auftrag. Dazu war er geboren worden. Jeder einzelne von uns ist für etwas geboren worden. Wir wurden nicht einfach nur so geboren. Dieser Berg befand sich nicht einfach zufällig dort und dieser Baum wurde für einen Zweck dorthin gestellt. Alles dient einem bestimmten Zweck. Es ist dazu da, einen Zweck zu erfüllen. Wir sind hier, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Vielleicht geht es darum, einer Person Zeugnis zu geben und diese wird dadurch errettet. Vielleicht kommt daraus ein Prediger hervor, der 1 Million Seelen für Christus gewinnt. Betrachtet die Bekehrung von Dwight Moody und vielen anderen, versteht ihr? Es kam nur durch eine kleine alte Frau, eine kleine alte Waschfrau, die eine Botschaft auf ihrem Herzen hatte, etwas für Gott zu tun. Sie mietete einen alten Pferdestall, sorgte dafür, dass ein Prediger kam und predigte. Niemand als nur ein junger Mann, dem das Haar bis zum Nacken herabhing, kam. Er hatte die Hosenträger seines Vaters an, ging dorthin und kniete sich an jenem Abend am Altar nieder. Dwight Moody, der 1,5 Million Seelen für Jesus Christus gewann. Seht ihr? Diese Frau wusste, was sie zu tun hatte. Es geschah zu einem Zweck. Sie war nur eine Waschfrau und erfüllte einen Zweck. Lehne das nicht ab, wo Gott dich hingestellt hat, sondern erfülle deinen Zweck. Eines Tages, wenn die Schlacht vorüber ist, kommt ein gewaltiger Siegestag. Passt jetzt auf, Moses zog hinab, nachdem sein Fernglas eingestellt war und er gesehen hatte, dass es Gottes Plan war, den er ausführen sollte. Er zog hinab, er kämpfte schwer. Er hatte viele große Schlachten zu schlagen, aber eine seiner großen Schlachten, der Versuchung, möchte ich gerne erwähnen. Er war so weit gekommen, dass er Zeichen und Wunder zeigte und verschiedene Dinge, die Gott ihm gezeigt hatte, und erreichte es, das Wort so zu sprechen, dass sich dieses verkörperte und geschah. Dieselbe Sache haben wir heute. Spricht das Wort über die Kranken und beobachte, wie es heilt. Und diese anderen Dinge tut, welche das Wort Gottes durch menschliche Lippen ausgesprochen hat. Sprich zu diesem Berg, hebe dich hinweg und zweifle dabei nicht, sondern glaube, dass dieses, was du gesagt hast, geschieht und du kannst das bekommen, was du gesagt hast. Jesus hat es so gesagt. Nun, wir glauben das, halten daran fest, nehmen es und vertrauen darauf. Nun, Mose hatte das getan. Er war dort hinabgezogen und Gott hatte bewiesen, dass er mit ihm war. Aber nachdem Gott ihn so weit gebracht hatte, es sieht im christlichen Leben so aus, wenn der Mensch nicht absolut auf Christus ausgerichtet ist, dass das christliche Leben viele Enttäuschungen bereithält. Aber diese Enttäuschungen, die geschehen, sind der göttliche Wille für uns. Nun, es sieht nicht so aus, als ob es so wäre, aber das ist die Weise, wie Gott Dinge tut. Er lässt uns auf den Fluss treffen, um zu sehen, was wir tun werden. Moses führte die Kinder Israels geradewegs auf den richtigen Pfad und die Armee des Pharaos kam direkt hinter ihnen her. Der Staub wirbelte auf von 500.000 bewaffneter Männer. Hier befanden sich 2 Millionen hilflose Juden, die nichts hatten. Da standen Männer, Frauen, Kinder und so weiter. Das Rote Meer hatte ihm den Weg abgeschnitten. Das Tote Meer hatte ihm den Weg abgeschnitten. Es gab keinen Ausweg mehr. Seht ihr? Aber Mose hatte einen Siegestag, als er durchgebetet hatte. Er ging hin, fing an, zum Herrn zu schreien Und der Herr sprach, warum schreist du mich an? Ich habe dich dazu beauftragt, das zu tun. Rede mit den Menschen, dass sie geradewegs weitergehen, auf den richtigen Weg bleiben. Amen. Da habt ihr es. Schrei mich nicht an. Du bist dazu beauftragt worden, diese Menschen dort hinüber zu bringen. Sprich einfach zu ihnen, dass sie vorwärts gehen. Bleibe geradewegs auf dem richtigen Weg. Amen. Welchen Mut sollte das doch einer kranken Person geben? Was für einen Mut sollte das doch dem Zurückgefallenen geben? Drehe dich herum und gehe wieder zurück. Bleibe auf dem richtigen Weg. Es ist Gottes Sache, die roten Meere zu öffnen. Es ist Gottes Angelegenheit. Sprich du nur einfach und gehe vorwärts. Das ist alles, was du tun musst. Der große Siegestag für Moses fand dort unten an dem Meer statt. Oh, was für ein Siegestag das für Moses gewesen ist und für die Kinder Israels, die der Stimme ihres Propheten gehorchten, als diese sprach. Und sie gingen vorwärts. Moses sagte, habe ich nicht, ihr habt bereits 10 Wunder gesehen und zweifelt immer noch. Er begann mit diesem Stab in seiner Hand auf das Meer zuzugehen. Und Gott schickte einen Wind in der Nacht und blies das Meer von einer Seite zu der anderen und sie gingen auf trockenem Boden hinüber. Ein Siegestag. Schaut euch das hier an, da standen sie. Sogar unser Text für heute sprach darüber. Sie standen da und sangen das Lied von Mose an dem gläsernen Meer, welches mit Feuer gemischt war. Seht ihr? Sie sangen, Moses war hinübergegangen. Vorher hatte er nicht gewusst, was er tun sollte. Er ging hinüber. Hier kam die Armee des Pharao und versuchte, die Sachen nachzuahmen, die er tat. Fleischliche Nachahmungen. Aber was geschah? Das Meer kam wieder zurück und ertränkte jeden einzelnen von ihnen. Und er sah die toten Aufseher. Miriam nahm sich ein Tamburin, ging zum Ufer hinab, spielte diesen Tamburin. Die Töchter Israels folgten ihr und jauchzten. Sie spielten auf ihren Tamburinen und tanzten. Mose sang im Geist. Wenn das nicht eine altertümliche Versammlung des Heiligen Geistes ist, dann habe ich noch nie eine gesehen. Eine leere Stelle auf dem Tonband der Übersetzer. Diese Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nie wiedersehen. Amen. Was für ein Tag. Es ist alles vorbei. Eines Tages wird auch noch ein Siegestag für den Christen kommen. Das stimmt. Beachtet das, dass Josua auch einen Siegestag am Fluss gehabt hatte. Josua hatte auch einen Siegestag bei Jericho. Ganz gewiss hatte er das. Zuerst hatte er einen Siegestag an dem Fluss, als sie diesen überquerten. Im Monat April kam er dorthin und der Jordan war vielleicht 1,5 Kilometer breit, weil der Schnee oben auf den Bergen abschmolz. Es floss von all den Ebenen dazu und der Fluss schwoll an. Ohne Zweifel hätte der Feind gesagt, nun Gott ist ja ein schöner General. Er führt seine Armee direkt zur Zeit des Frühlings hierher, wenn der Fluss am schlimmsten ist, wenn es am schwierigsten ist, ihn zu überqueren. Zu der Zeit führt er seine Armee hierhin. Er führt sie einfach zum Überqueren dahin. Nein, Gott lässt Enttäuschungen geschehen, um den Sieg zu zeigen. Oh, wenn wir das nur erkennen könnten, seht ihr, du würdest nur erkennen, dass diese Sachen, die dir so schwer erscheinen und dich fertig machen, Prüfungen sind. Es sind Dinge, die dich stillstehen lassen sollen, um dein Fernglas auf das Wort Gottes auszurichten. Sprich das Wort und gehe dann einfach nur vorwärts. Das ist alles, was zu tun ist. Wir kommen zu einer Stelle, wo wir sagen, Gott, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin dagegen machtlos. Sprich das Wort, Herr, ich glaube. Danach beginnst du vorwärts zu gehen. Gott sorgt dann dafür, dass dieses Meer geöffnet wird. Du gehst einfach nur weiter. Versteht ihr? Nun, wir stellen fest, dass Josua genau zu dieser Zeit betete. Der Herr sagte ihm, was geschehen würde. Er hatte einen Siegestag. Er hat überwunden. Was hat er getan, als er den Fluss überwunden hatte und auf die andere Seite kam? Er brachte die Bundeslade. Das Wort befand sich in der Bundeslade. Das setzte er an die erste Stelle. Danach kamen die Sänger und so weiter. Aber die Bundeslade kam als erst. Wenn Israel in den Kampf zog, dann kamen als allererstes die Sänger. Die Sänger gingen vorwärts und sangen. Danach wurden die Posaunen geblasen und so weiter. Dann bewegte sich die Bundeslade. Wenn die Bundeslade erschien, wurden sie hingestellt und der Kampf begann. Beachtet, dass Josua das Wort an die erste Stelle setzte. Er setzte das Wort an die erste Stelle und dann überquerte er den Fluss. Gott hatte zu ihm gesagt, wie ich mit Moses gewesen bin, so werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht versäumen, ich werde mit dir sein. Alle Tage deines Lebens wird kein Mensch vor dir bestehen können. Ich werde immer da sein. Fürchte dich nicht vor dem, was geschehen wird. Ich werde immer da sein. Was hätte Josua anders tun können, als das Wort an die erste Stelle zu setzen mit so einem Auftrag? Amen. Da steht Iris. Wenn du einen Auftrag von Gott hast, dann stelle das Wort an die erste Stelle. Es brachte einen Siegestag hervor. Oh, es muss so kommen. Das ist alles. Er stellte das Wort an die erste Stelle und was geschah dann? Die Bundeslade wurde zuerst zum Wasser gebracht. Als das geschah, öffnete sich das Meer bzw. der Fluss und sie überquerten ihn. Was tut er dann, nachdem er dort hinübergekommen ist? Was ist die nächste Sache, die stattfindet, wenn er dort auf der anderen Seite hinüberkommt? Da stellt er dann fest, dass sie sich alle mit Mauern umgeben haben. Sie fürchteten sich davor, dass er zu ihnen kommt. Aber eines Tages begegnete er dem Anführer, Josua 5, 13, der Übersetzer. Er bekam noch einen Siegestag. Er sagte ihm genau, was zu tun ist, und die Mauern von Jericho fielen ein. Wie schafft er das? Der natürliche Mensch schaut dort durch das Fernglas und spricht, nun, du hast mich hierher gebracht und hier stehe ich. Schau dir die Gegner an. Nun, sie befinden sich alle drin und haben ihre Schleudern. Wenn wir zu nahe an diese Mauern geraten, dann wehe uns. Sie haben sich dort drinnen Steine bereitgelegt und haben große Schleudern. Sie besitzen Speere, sie besitzen Bögen, sie haben dort alles bereitliegen und sie... Aber seht ihr, Josua setzte Gott an die erste Stelle. Als er das tat, es geht nicht darum, wie du dorthin kommst. Das ist die Sache Gottes. Gehe einfach vorwärts und folge dem Wort. Er sprach, marschiere 7 Tage drumherum und an dem 7. Tag marschierst du 7-mal herum. Bei der letzten Runde lässt du die Posaunen erklingen. Es war Gottes Sache, das Natürliche hinwegzunehmen und das Geistliche bewegte sich hinein und die Mauern fielen ein. Sie zogen direkt hinauf und nahmen die Stadt ein. Jawohl, danach hatte Gott einen Siegestag. Abraham hatte einen Siegestag, nachdem ihm dieses Kind schon so lange verheißen worden war. Gott prüfte seine Liebe und seine Treue, dessen Same wir sind, wenn wir Gott glauben. Abraham hatte einen Siegestag. Wann war das? An dem Tag, als er das Land der Sinai eben verließ? Nicht unbedingt. Es stimmt, dass er den Euphrat überquert und auf diese andere Seite zog, um dort zu wohnen. Das war eine gute Zeit. Das war immer noch. Aber dieser größte Siegestag geschah auf dem Berg Jire, als er an jenem Tag dorthin kam, wo Gott ihm den letzten Test gab. Er besaß nur diesen einzigen Sohn. Er sprach, nun Abraham, bring ihn dort auf diesen Berg hinauf und bringe ihn als Opfer dar. Ich habe dich zu einem Vater der Nationen gemacht. Hier ist die einzige Sache, die du bekommen hast, um dich zum Vater der Nation zu machen. Es geschieht durch deinen Sohn. Ich möchte, dass du ihn tötest. Oh, versteht ihr das? Vernichte alles, vernichte sogar diese Absicht. Hier befindest du dich jetzt, Abraham. Du bist etwa 114 Jahre alt oder 115. Du hast 25 Jahre lang auf dieses Baby gewartet. Jetzt ist der Junge 15 oder 16 Jahre alt. Ich möchte, dass du ihn hinaufbringst und ihn tötest, damit ich dich zu einem Vater der Nation machen kann. Oh, du meine Güte. Ja, Abraham zögerte nicht. Er zweifelte nie an dem Wort Gottes. Er antwortete, ja, Herr, ich gehe. Er nahm das Holz auf und brachte Isaak im völligen Gehorsam direkt auf die Bergspitze hinauf. Warum? Er stellte das Gebot Gottes an die erste Stelle. Wie soll er der Vater der Nationen werden, wenn er nur einen einzigen Sohn hat und jetzt mehr als 100 Jahre alt ist? Wie hat er das erfüllt? Er erkannte, wenn Gott schon einmal in der Lage war, ihm, den Isaak, als einen von den Toten zu schenken, dass er ihn dann genauso wiederum von den Toten auferwecken kann. Nun, Freunde, der Gott, welcher uns von den Dingen der Welt erhoben hat und aus der Verderbtheit dieser Erde, kann er uns nicht umso mehr das ewige Leben geben und uns in ein Land bringen, in welchem es keinen Tod mehr gibt? Seht ihr, wir betrachten diese kleinen Trübsale und denken, dass sie etwas Schlimmes sind. Nun, sie sind nichts anderes als kleine Prüfungszeiten, versteht ihr? Gott prüfte Abraham, aber seinen Siegestag bekam er dann, als er im Gehorsam zum Wort dort hinaufzog. Genauso, wie sie heute sagen, ich weiß, ich hörte vor einer Weile, wie ein Prediger Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 38 las, aber etwas dabei ausgelassen hatte. Er sagte, Petrus sagte, dass sie getauft werden müssten und danach den Heiligen Geist empfangen würden. Das Übrige ließ er einfach weg. Warum? Seht ihr, die Organisationen bekämpfen genau die Sache. Nun habt ihr den Gedanken verstanden? Seht ihr das? Warum tut man das? Aus welchem Grund lässt man diese Sache aus? Wenn die Bibel dieses sagt, dann lest es auf die Weise, wie es dort gesagt wird und sagt dieselbe Sache, welche die Bibel sagt. Da sehen wir es, worauf du dich konzentrieren musst, nämlich zu dem zurückzukommen, was das Wort sagt. Nun, wir stellen fest, dass ihr genau dort aus der richtigen Einstellung geraten seid. Nun, Abraham hatte seinen Mittelpunkt richtig eingestellt, weil Gott sagte, ich werde dich zu einem Vater der Nationen machen. Er war bereits 75 Jahre alt und Sarah war 65 Jahre alt. Er glaubte Gott. Und was tat er dann? Er richtete seinen Mittelpunkt auf das aus, was das So spricht der Herr war. Jawohl, er ging geradewegs damit vorwärts, was das So spricht der Herr sagte. Tag für Tag wandelte er so, Jahr für Jahr wandelte er so, indem er bezeugte, alles, was im Gegensatz dazu steht, ist nicht richtig. Auf keinen Fall. Es muss auf diese Weise geschehen. Gott hat es so gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass einige seiner Gegner herbeikamen und sagten, Vater der Nationen, wie viele Kinder hast du denn schon? Das macht überhaupt nichts aus, wie viele ich jetzt habe. Ich bin ein Vater der Nationen. Das ist alles. Woher weißt du das? Gott hat es so gesagt. Damit ist es erledigt. Das ist einfach alles, was dahinter steckt. Gott hat es gesagt und damit ist es erledigt. In der Weise ging Abraham vorwärts. Schlussendlich kam er zu dieser. Er war so treu und je treuer du bist, desto mehr wirst du geprüft. Seht ihr? Deshalb brachte er ihn direkt wieder zurück. Nun, erinnert euch, Gott hat dich würdig gemacht, wenn du eine Prüfung bekommst. Nun, verpasst dieses nicht, um dieses zu verstehen. Wenn du eine Prüfung bekommst oder eine Trübsal, dann zeigt es die Gnade Gottes, dass du Gunst gefunden hast bei Gott und Gott glaubt, dass du die Prüfung bestehen wirst. Erinnert euch daran, dass er bei Hiob dieselbe Sache tat. Satan sagte, oh ja, ich habe Hiob dort unten gesehen, er ist nicht. Gott sagte, er ist ein vollkommener Knecht. Es gibt auf der Erde niemanden wie ihn. Es gibt niemanden, der so ist wie Hiob. Er ist ein vollkommener Mann. Nun, er ist mein Stolz und meine Freude. Satan sagte, oh gewiss, er bekommt alles, um was er bittet. Übergib ihn einmal mir. Ich werde dafür sorgen, dass er dir ins Angesicht flucht. Ich werde einfach dafür sorgen, dass er dir flucht. Gott sagte, er gehört dir, aber nimm ihm nicht das Leben. Seht ihr, Gott hatte Vertrauen in Hiob. Amen. Wenn es so aussieht, als ob alles schief geht, dann gibt Gott dir eine Prüfung. Er hat Vertrauen zu dir. Er braucht dich nicht zu bemuttern. Du bist keine Treibhauspflanze, eine Kreuzung. Du bist ein echter Christ. Gott schenkt dir eine Prüfung, um zu sehen, wie du damit umgehst. Amen. Kein Wunder, dass Petrus sprach, diese feurigen Trübsale rechnen wir als Freude. Sie sind für uns kostbarer als Gold. Oft brummen und räuspern wir. Oh, gut. Wenn ich nur, nun gut, das ist etwas, was Gott dir geschenkt hat, um zu überwinden. Er weiß, dass du es schaffen wirst. Er hat sein Vertrauen in dich hineingelegt. Er glaubte Abraham oder vielmehr Abraham glaubte Gott. Und Gott sagte zweifellos dem Satan, ich kann dir ganz einfach beweisen, dass er mich liebt. Er glaubt dieser Verheißung, weil ich ihm das gesagt habe. Deshalb brachte er an dem Tag, an welchem Gott es sagte, seinen eigenen Sohn hinauf auf die Spitze des Berges und fesselte seine Hände auf seinen Rücken. Wisst ihr, der kleine Isaak wurde misstrauisch. Im ersten Buch Mose Kapitel 22 fragte er: Vater, er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Er sagte: Hier ist das Holz und hier ist der Altar und so weiter. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Er fing an, sich merkwürdig zu fühlen. Was geht hier vor? Wir haben irgendetwas vergessen. Es macht nichts aus, was du denkst, was du vergessen hast. Du hast die Gemeinschaft von allem Möglichen verlassen. Nun gut, du musst deine Pokerrunden einfach noch haben. Du musst noch dieses tun. Du musst noch ein wenig Alkohol trinken. Du hast alles verlassen. Du hast gar nichts verlassen. Gehe vorwärts und gehorche dem Wort. Seht ihr, das ist alles. Gehorche einfach dem Wort. Du hast gar nichts verlassen. Gehorche einfach dem Wort. Er sagte: Gott sprach, bringe ihn hier herauf, komme hier auf den Berg herauf. Ich sollte etwas tun, wenn ich dorthin komme, werde ich es tun. So kam er also dort hinauf, fesselte seine Hände, legte ihn so auf den Altar. Isaak klagte nicht, er war gehorsam. Ein Schattenbild auf Christus. Als er dann sein Messer aus der Scheide nahm und sein Haar aus dem Gesicht strich, um ihm sein Leben zu nehmen, dann war das der Siegestag von Abraham. Oh, du meine Güte, er wurde bis zu diesem Höhepunkt mit seinem eigenen Sohn geprüft. Nun, wenn ihr einfach geistlich seid, dann betrachtet einmal diese Prüfung. Gott gab seinen eigenen Sohn, den er liebte, und bekam den Siegestag. Gott liebt die gefallene Rasse von Adam. Wir werden uns in Kürze noch damit befassen. Beachtet, dass das der Siegestag von Abraham auf dem Berge Jireh stattfand, wo der Herr ein Opfer für ihn bereithielt, anstelle seines eigenen Sohnes. Liebe, seht ihr, es ist Liebe. An jenem Tag bewies Abraham ohne den Schatten eines Zweifels Gott seine Treue. Abraham bewies Gott seinen Glauben an ihn, denn er sagte: Ich bekam diesen Jungen, als ich 100 Jahre alt war, weil ich eine Verheißung glaubte. Er sagte mir, dass ich der Vater der Nationen wäre. Wenn er mich darum bittet, sein Leben zu nehmen, dann ist Gott auch in der Lage, ihn von den Toten aufzuerwecken. Puh, meine Güte, oh du meine Güte, das sollte einen Presbyterianer zum Jauchzen bringen, oder nicht? Seht ihr, er gab mir die Verheißung und er zeigt mir jetzt den Beweis dafür. Amen. Er hat es mir bewiesen, dass er sein Wort hält. Gut, wo hat er uns herausgeholt? Aus was für einem schlimmen Zustand bin ich herausgekommen? Aus welcher Sache bist du herausgekommen? Wo sind unsere Gedanken heute Morgen? Was hat er in unserer Mitte unter Beweis gestellt? Darüber gibt es keinen Zweifel. Amen. Unser Siegestag ist gewiss. Wir müssen ihn bekommen. Seht ihr, er hat es bewiesen. Abraham sagte: Er hat es mir bewiesen. Ich war kinderlos. Ich war ein alter Mann, ich war unfruchtbar und der Mutterleib meiner Frau war schon erstorben. Sie war 65 Jahre alt und ich war 75 Jahre alt, aber Gott sprach: Ich werde dir durch sie ein Baby schenken. Damit war es erledigt. Das war alles. Abraham sagte: Ich glaubte es. Dann gab Gott ihm eine Prüfung, die 25 Jahre lang dauerte. Das machte Abraham nichts aus. Er kam stärker hervor, als er am Anfang war, und lobte Gott trotzdem. Ohne Zweifel schaute Gott herab und sprach: Was für ein Diener! Satan sagte: Oh ja, er sprach er, aber ich werde beweisen, dass er mich liebt. Bring ihn dort oben auf den Hügel hinauf und vernichte den Beweis dafür. Bring ihn da hinauf. Abraham ging dort hinauf, um es zu tun. Das stimmt. Und als Abraham gerade das Leben seines Kindes beenden wollte, ergriff der Heilige Geist seine Hand und sagte: Abraham, nimm deine Hand zurück. Ich weiß, dass du mich liebst. Amen. So eine Person möchte ich auch sein, die Gott liebt, egal was passiert. Nimm deine Hand zurück. Er gibt dir eine Prüfung, die sogar deinem eigenen Denken entgegensteht, aber tu es trotzdem, solange das Wort es so sagt. Versteht ihr? Nimm deine Hand zurück. Ich weiß, dass du mich liebst, weil du mir nicht einmal deinen einzigen Sohn vorenthalten hast. Ich werde dich segnen. Er sagte, dass sein Same das Tor seiner Feinde besitzen und überwinden wird. 1. Mose 22, 17, der Übersetzer. Oh, du meine Güte, er hat es auch gemacht. Ein wenig später werden wir zu diesem Samen Abrahams dort kommen. In Ordnung. Die Zweifel hatten Abraham verlassen. Als er das wahre Wort hörte, verschwanden die Zweifel. Als er sah, wie Gott das Wort bestätigte, gingen die Zweifel weg. Die Liebe rückte an deren Stelle. Ich weiß, dass du mich liebst, Abraham. Du zweifelst mich nicht ein bisschen an. Egal, wie lange du warten musstest, du hast mir trotzdem noch geglaubt. Ich bat dich darum, genau den Beweis, den ich dir geschenkt hatte, zu vernichten. Ich gab dir den Beweis und bat dich, dann ihn zu vernichten. Du liebst mich so sehr, dass du mein Wort hältst, egal um was es sich handelt. Amen. Das war ein wahrer Siegestag für Gott. Seht ihr? Jakob hatte eines Tages einen Siegestag. Er fürchtete sich, zu seinem Bruder zurückzukehren, weil er Schlechtes getan hatte. Aber dennoch begann der Heilige Geist in seinem Herzen zu drängen, kehre zurück in dein Heimatland, wo du hergekommen bist. Du bist aus deiner Heimat hergekommen. Dort hast du Böses getan, jetzt schicke ich dich dorthin zurück. Als er näher kam, wurde er... Natürlich, ganz klar. Aus dem Grund ist der Teufel so hinter uns her, versteht ihr? Aus dem Grund ist der Teufel so hinter der Braut her, der Gemeinde, weil der Siegestag sich nähert. Das stimmt. Sie kommt schon ganz nah heran. Dann versucht der Gegner alles, was er kann, um dich in eine andere Richtung zu führen. Die Bibel sagt, wehe der Erde, denn der Teufel geht in den letzten Tagen umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. 1. Petrus 5,8, der Übersetzer. Wehe ihnen wegen der Verfolgungen und den Dingen, die stattfinden. Haltet daran fest. Lasst euch nicht nach rechts oder links wegbewegen. Bleibt direkt bei diesem Wort. Gott hat es so gesagt. Damit ist es erledigt. Jakob hatte das Verlangen in seinem Herzen und alles schien schief zu gehen. Er wollte zurück nach Hause gehen. Der Heilige Geist führte ihn. Er hatte Gott ein Versprechen gegeben. Er musste nach Bethel gehen und diesen Zehnten zu bezahlen und so weiter. Und hier auf seinem Weg zurück findet er heraus, dass dieser Esau, sein feindseliger Bruder, direkt auf der anderen Seite des Flusses war und mit einer Armee auf ihn wartete. Jakob war ein Feigling und trotzdem hatte er die Segnungen Gottes. Gott hatte versprochen, ihn zu segnen. Er besaß das Geburtsrecht. Amen. Was für ein Schattenbild auf die Gemeinde von heute mit der Taufe des Heiligen Geistes, mit der Verheißung von dem Wort Gottes, um sie zu bestätigen, weil du ein Teil von dem Wort geworden bist, das Geburtsrecht. Jakob hatte das Geburtsrecht. Amen. Sein Bruder kümmerte sich nicht darum. Er besaß das Geburtsrecht, weil sein Bruder es ihm für ein Fleischgericht verkauft hatte. Genauso hat die Gemeindewelt heutzutage ihr Geburtsrecht verkauft. Dank sei Gott, dass wir es bekommen haben. Wir haben es bekommen. Was kümmern wir uns um die Vereinigungen der Gemeinden und die Vereinten Nationen und all diese anderen Dinge, solange man das Geburtsrecht bekommen hat? Was die Gemeinde tun muss, ist dasselbe, was Jakob tat, zu beten, bis man einen Siegestag bekommt. Richtig. Und Jakob hatte einen Ringkampf zu bestehen. Er rang die ganze Nacht mit dem Herrn. Er sagte, ich werde dich nicht gehen lassen, bis ich diesen Sieg errungen habe. Und dann eines Morgens, als das Morgenlicht anbrach, hatte er einen Siegestag. Er ging nicht mehr so wie früher. Auf der anderen Seite war er ein gewaltiges, großes, starkes, ehrfürchtiges Gemeindemitglied. Aber auf der anderen Seite war er ein geringer, humpelnder Priester oder eher ein Fürst, ein kleiner, humpelnder Fürst, der so viel Mut besaß, um gegen eine ganze Armee anzukämpfen. Esau sagte, ich werde dir eine Armee beschaffen. Er antwortete, ich brauche keine. Er hatte einen Siegestag. Wir brauchen ihre Organisationen nicht. Wir brauchen ihre Sachen von der Welt nicht. Wir brauchen nicht mehr mit den Dingen der Welt zu rechnen. Wir haben einen Siegestag gehabt. Wir haben einen Tag oder eine Nacht lang gekämpft. Oh, ich kann mich gut daran erinnern, als ich mir selbst sterben musste. Aber es kam ein Siegestag, als ich den Sieg errang und dann wurde mir das Wort Gottes klar. Die Baptistengemeinde war für mich nichts anderes mehr als jede andere Organisation auch. Das stimmt. Ich hatte einen Siegestag. Das Wort Gottes ist richtig. Dr. Davis sagte, nun, du wirst ein heiliger Roller werden. Ich antwortete, egal ob ich ein heiliger Roller oder kein heiliger Roller bin. Dort unten bei Green's Mill blieb ich die ganze Nacht im Gebet, bis dieser Engel an jenem Morgen hereinkam, dieses Licht. Ich versuchte genau die Sache loszuwerden, die Gott mir geschenkt hatte, um damit zu kämpfen, die Visionen. Denn sie erzählten mir, dass diese vom Teufel wären. Dann kam er und sagte mir, indem er sich auf die Schrift bezog, haben sie nicht dieselbe Sache über den Sohn Gottes gesagt und so weiter. Ich bekam einen Siegestag. Mehr hat es für mich nicht gebraucht. Ich ging auf die Missionsfelder um die ganze Welt herum. Ein Siegestag. Seht ihr, Jakob hatte einen Siegestag. Er rang die ganze Nacht. Aber als der Tag anbrach, ist es ein Siegestag für ihn gewesen. Viele gewaltige Siege und so weiter. Wenn man über diese Sachen spricht, dann kann man nicht mehr aufhören, nicht wahr? Alle diese großen Siege waren wunderbar. Wir schätzen jeden einzelnen davon sehr. Sie waren alle gewaltige Siege. Die gewaltige Siege von Kriegen und die gewaltige Siege von den geistlichen Kriegen und so weiter. Sie waren großartig. Aber habt ihr beachtet, dass keine davon bleibend gewesen ist? Wir haben nur für eine Zeit lang einen großartigen Sieg. Es ist noch nicht lange her, dass wir hier herausgefunden haben, als wir gegen Japan in den Krieg zogen. In unserem eigenen Zuhause gab es ein winziges kleines Gerät. Jemand hatte uns ein winziges kleines Spielzeug geschenkt, so etwas wie eine kleine Puppe. Darauf stand Made in Japan. Der Mann warf es hin und zerbrach es, versteht ihr? Man konnte sagen, Made in Japan, und sie warfen es hinaus. Oder wisst ihr, eine Gruppe von Rikis ging in einen Billigladen. Leute, die straffällig geworden waren, gingen in einen Billigladen, nur um zu zeigen, wie mutig sie sind. Sie gingen hinein und holten die Sachen aus Japan heraus. Sie wollten ihre Treue für ein Land zeigen. Aber was ist mit Gott, dem sie ins Angesicht lachen? Wenn es ihnen so leicht fiel, in einen Billigladen zu gehen und die Ladentische umzuwerfen und solche Dinge, weil sie diese kleinen Puppen und Geräte und so weiter hatten, die in Japan hergestellt worden waren, und nur das, weil sie sich im Krieg mit ihnen befanden. Wie steht es dann damit, dass sie selber Zigaretten rauchen, Alkohol trinken, lügen, stehlen und so weiter im Vergleich zu der wahren Armee Gottes? Seht ihr, sie wollten ihre Treue beweisen. Wie steht es mit unserer Treue? Ihnen macht es nichts aus, wenn sie dafür im Gefängnis landeten, weil sie dem Land und der Nationalflagge gegenüber ihre Treue beweisen wollten. Aber die Christen haben manchmal Angst davor, ihre Stimme zu erheben. Versteht ihr? Aus dem Grund benötigen wir mehr Siegestage, an denen du dich überwinden kannst. Seht ihr, lass dich von Gott durch seine Kraft der Liebe überwinden. All diese gewaltigen Siege waren solche, die wieder vergingen, sogar für Moses. Denn Israel kehrte wieder zur Knechtschaft zurück. Wir stellten fest, dass es immer ein Hinein und ein Hinaus ist. Viele Helden kämpften weiter und starben. So geschieht es immer noch in den Kriegen, wenn man es durch das Fernglas betrachtet. So geschieht es auch im Geistlichen. Helden kämpfen und sterben. Wir könnten das immer weiter betrachten. Ich habe hier eine ganze Reihe davon aufgeschrieben, so wie Daniel und die Hebräer und diese großen Sieger von damals, welche diese Siege errungen hatten. Aber schließlich kam eine Sache daher, die wir den Toten nennen, und er hat sie trotzdem zu sich geholt. Sie gingen vorwärts und kämpften und starben. Sie kämpften und starben. Sie errangen Siege und starben. Sie gewannen Siege und starben. Aber seht ihr, der Mensch war eigentlich nicht dazu erschaffen worden, um zu sterben. Der Mensch wurde erschaffen, um zu leben. Egal wie viele große Errungenschaften er erreichte, er musste trotzdem genauso sterben. Er kam in das Grab hinein. Sie begruben ihn und damit war es erledigt. Sie kennzeichneten sein Grab dort draußen mit einem Grabstein und seine Gruft und das war dann das Ende davon. Der Tod verschlang ihn. Diese großartige Moses, der großartige Josua, die gewaltigen Propheten aus der Bibel, von beinahe allen außer zwei oder drei kennen wir die Gräber, wo sie liegen. Der Tod verschlang sie und nahm sie mit sich, versteht ihr? Aber eines Tages kam eine Schlacht, in welcher der große Anführer der Kämpfer, Jesus Christus, der Sohn Gottes, herabkam. Das geschah zu Ostern. Das war der wahre Siegestag. Nachdem Jesus gekämpft und überwunden hatte. Er kämpfte gegen jeden Feind, den es überhaupt zu bekämpfen gibt. Als er geboren wurde, musste er zuallererst gegen einen schlechten Namen ankämpfen. Er wurde als uneheliches Kind unter den Menschen geboren. Er musste selber dagegen ankämpfen. Maria hatte dieses Baby von Josef bekommen, ohne mit ihm verheiratet zu sein. Er wuchs unter den anderen Kindern mit so einem Makel auf. Aber in seinem Herzen wusste er, dass er der Sohn Gottes war. Seht ihr, er hat sich dadurch gekämpft. Der Tag kam auf ihn zu, an dem er seine Entscheidung treffen musste, was er tun wird, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hatte. Der Tag, an welchem der Satan ihn auf den Berg hinaufführte und ihm alle Königreiche der Welt zeigte und sagte, ich werde dich jetzt zu einem König machen. Du behauptest, dass du der Sohn Gottes bist und dass du Kraft besitzt. Ich werde dir die Macht geben, die Herrscher über alle Länder zu sein. Das ist genau das, was der Antichrist heutzutage versucht. Aber dort gab es einen Siegestag. Er kämpfte sich dort durch. Es hieß, wenn du der Sohn Gottes bist. Es kam eine Zeit, in welcher er durch das Wort herausgefordert wurde. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl diesen Steinen, dass sie Brot werden. Seht ihr, du bist hungrig, also iss sie. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann kannst du dieses tun. Er hätte es tun können, das stimmt. Aber es musste einen Siegestag geben. Er gewann den Sieg über diese Versuchung, seht ihr. Er gewann den, er sagte, du kannst eine große Persönlichkeit werden. Du kannst dich selbst als das darstellen, was du bist. Er nahm ihn auf die Zinne des Tempels und sagte, spring hinab. Ich werde dir die Schrift zitieren. Es steht geschrieben, er wird den Engeln über dir befehlen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt und dich tragen. Schaut euch an, was für ein Theologe Satan ist. Versteht ihr? Geh hinter mich, Satan, kam das Wort hervor. Es war ein Siegestag. Er kam zu jedem Siegestag. Er kam zur Schwiegermutter von Petrus, die fieberkrank im Bett lag. Das Fieber tobte in ihrem Leib. Sie brauchte Genesung. Er ging hinüber und berührte ihre Hand. Die Krankheit konnte in seiner Gegenwart nicht bestehen. Gewiss nicht. Dann kam er zu dem Ort, wo der Tod in eine Familie gekommen war. Es war an dem Ort, wo ein Mann mit dem Namen Lazarus, ein Freund von ihm, gestorben und begraben worden war. Er lag im Grab und stank schon, da es bereits der vierte Tag war. Die Verwesung des Leibes setzte in 3 Tagen ein, in 72 Stunden. An dem Ort kam es dazu, dass das Leben und der Tod sich entgegentraten. Hier kam er, das Leben, und dort war der Tod, welcher seinen Freund genommen hatte. Es kam zu einer Kraftprobe. Er ging zu dem Grab hinaus, legte seine Schultern zurück und rief, Lazarus, komm heraus. O du meine Güte, dieses Wort kam hervor. Es war das Wort Gottes. Das Leben kam wieder hervor, zurück zu dem Opfer. Es kam von irgendwo aus dem Jenseits hervor und es wurde wieder lebendig. Er gewann den Sieg. Das stimmt. Die Krankheit, die Versuchung, alles, was es nur gibt, das alles hat er bekämpft. Ein Siegestag, ganz genau. Dann kam die Zeit, in welcher die ganze Welt in der Dunkelheit lag, die Bereiche der Schatten des Todes. Jeder Mann, jeder Mensch, jeder Prophet, jeder noch so großartige Mensch und alle diese großen Helden, die er gesandt hatte, sie alle lagen dort. Da lag Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Sie alle lagen dort im Grab, obwohl sie glaubten, sie hatten keinen anderen Beweis dafür, als dass das Wort Gottes es so gesagt hat. Gott hat es so gesagt. Betrachtet Hiob, der so hart gerungen hatte. Er sagte sogar über seine Frau, seine Ehefrau, seine Partnerin, dass ihm sogar ihr Atem fremd geworden war und so weiter. Was für eine Zeit hat dieser Mann durchgemacht, solche Versuchungen. Auch Bildad und alle anderen, auch Elihu, versuchten ihn anzuklagen und so weiter. Aber er wusste, dass er auf dem Wort stand. Seine Frau kam und sagte, Hiob, du siehst schrecklich aus. Warum sagst du Gott nicht ab und stirbst? Er antwortete, du sprichst wie eine törichte Frau. Oh, du meine Güte, was für ein Held. Sogar Jesus bezog sich auf ihn. Habt ihr nicht von der Geduld Hiobs gehört? Hiob starb, indem er bis zum Schluss diente. Abraham starb, indem er bis zum Schluss diente. Jawohl. Isaak starb, indem er bis zum Schluss diente. Josef starb, indem er bis zum Schluss diente. Josef sagte, begrab mich nicht hier unten, begrab mich oben bei meinen Vätern, begrab mich in derselben Weise, wie sie begraben wurden. Gebt mir das Wort dafür, in der Ebene begraben zu werden, an dem Ort, an dem sie begraben wurden. Genauso verhält es sich mit mir. Aus welchem Grund möchte ich in den Namen von Jesus begraben werden? Denn die, welche in Christus sind, die wird Gott wieder mit ihm hervorbringen. Wir stellen fest, dass die Helden immer so endeten. Und hier kam die Zeit, wo der Hauptanführer, der diese gesandt hat, sie waren als große Sieger auf dem Schlachtfeld gefallen. Sie waren zu ihren Siegestagen gekommen und hatten den Sieg über den Feind errungen. Sie hatten sogar, Josua hielt sogar einmal durch sein eigenes Wort die Sonne an und sie schien nicht mehr. Die Sonne ging 24 Stunden lang nicht mehr unter. Die Bibel sagt, dass es niemals zuvor oder danach so einen Mann gegeben hat, welcher der Sonne befohlen hat, stillzustehen und wo Gott auf die Stimme eines Mannes gehört hat. Wieso? Seht ihr, er hat den Feind überall hinausgetrieben. Versteht ihr? Ja, das wurden sie. Sie wurden überall hinausgetrieben. Er hatte sie gejagt und getötet. Das war alles, denn das war sein Auftrag. Er wusste, wenn die Nacht hereinbrechen würde, dass sie dann die Zeit hätten, sich wieder zu sammeln und zusammenzukommen und er dann mehr Männer verlieren würde. Deshalb sagte er, ich brauche Zeit, ich brauche Licht, Sonne stehe still. Amen. O Gott! Gott hörte auf das Wort eines Mannes und hielt die Sonne an. Sie blieb 24 Stunden lang an derselben Stelle stehen, bis er fertig gekämpft und jeden einzelnen der Feinde ausgetilgt und sie bezwungen hatte. Sie konnten nicht, er gab ihnen keine Zeit, sich wieder zu sammeln. Er machte einfach weiter und trotzdem musste auch Josua sein Leben niederlegen und lag im Staub der Erde. Aber dann kam dieser große Fürst Christus, derjenige, den Daniel gesehen hatte. Dieser große Kämpfer Daniel, der inmitten all dieser Schwierigkeiten und anderer Dinge und den gewaltigen, wenn wir nur die Zeit hätten, dann könnte ich auch ihn noch behandeln. Trotzdem lag auch er im Staub der Erde. Er sprach, du aber gehe hin bis zum Ende und du wirst ruhen, du wirst auferstehen zu deinem Lose am Ende des Tages. Daniel 12, 13. Übersetzer. Nun, die Verheißung war ihm geschenkt worden, auch allen diesen Helden, bis schlussendlich eine Zeit kommen würde, die kritische Stunde, dass es bezahlt werden musste. Jesus war auf die Erde gekommen, er hatte jede Krankheit besiegt, er hatte alles überwunden, jetzt musste er das Grab überwinden. Er hatte den Tod überwunden, der Tod konnte nicht in seiner Gegenwart bestehen bleiben. Er hatte nie eine Beerdigungspredigt gehalten. Auf keinen Fall. Die Witwe von Nain konnte ihren Sohn wieder mitnehmen. Er stoppte den Leichenzug, weckte ihn wieder auf. Lukas 7, 11 bis 17, der Übersetzer. Oh, du meine Güte, jawohl. Er bewies, dass er die Macht über den Tod hatte. Da gibt es noch zwei Feinde mehr. Das Grab da draußen und die Hölle. Das Totenreich und das Grab. An dem Tag, als er starb, war es so schlimm, dass die Sonne aufhörte zu scheinen. Die Erde bekam einen Nervenzusammenbruch. Die Felsen lösten sich aus den Bergen und so weiter. Er starb und er ging in die Hölle hinab. Er überwand den Tod, er überwand die Hölle. Am Ostermorgen überwand er das Grab. Amen. Man spricht über einen vollständigen Siegestag, einen echten Siegestag. Er brachte sie heraus. Nicht nur das, sondern er brachte die Gefangenen, die dort gewesen waren, mit ihm, als er aus dem Grab kam. Die Bibel sagt, er hat die Gefangenschaft gefangen geführt. Epheser 4, 8, der Übersetzer. Er kam aus dem Grab hervor und brachte alle diese Helden von damals mit sich. Wisst ihr, das war eine gewaltige Zeit dort oben an jenem Tag, als sie in dieses Königreich eingingen. Ja, sie gingen in das Königreich Gottes ein. Er brachte die gefangenen Heiligen von dort heraus. Es war ein vollkommener Sieg, ein vollständiger Sieg. Er brachte die ganzen verstorbenen Helden heraus. Er brachte Abraham, Isaak, Jakob, Hiob und alle anderen aus dem Grab mit ihm zusammen heraus. Er nahm gefangen, seht, er kam auf die Erde, um den Tod gefangen zu nehmen. Er nahm die Hölle gefangen, er nahm das Grab gefangen. Er nahm alles gefangen. Und jetzt ist er auferstanden und seine Heiligen mit ihm. Amen. Er fuhr auf in die Höhe und hat den Menschen Gaben gegeben. Was war das? Schwerter. Er hat Schwerter in ihre Hände gegeben, das Wort, um zu überwinden. O du meine Güte. Er gab ihnen Schwerter, das Wort, um was zu überwinden? Die Krankheit, die Sünde, den Aberglauben und das Böse. Jedes lebendige Wesen, welches leben möchte, jeder einzelne von ihnen soll dahin gebracht werden, zu erkennen, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Wir haben den Kampf des Glaubens. Lasst uns kämpfen, der Gute, unser Sieg vervollständigen. Denn unser vollständiger Sieg ist sicher. Es ist gewiss. Es muss so geschehen. Wir haben die Erstlingsfrüchte davon. Wir haben jetzt den Beweis davon in unseren Herzen, weil wir den ersten Kampf bereits hinter uns haben. Wir sind durch den Glauben von Jesus Christus in der Lage gewesen zu überwinden. Wir hatten einen Siegestag. Ich erinnere mich daran, als ich eines Tages gegen 22 Uhr in dieser kleinen kalten Garage war und betete: Gott, töte mich oder errette mich. Ich ging in Versammlungen. Sie wollten, dass ich komme und dem Prediger die Hand schüttle. Ich sagte, ich möchte mehr als nur so etwas. Seht ihr, in jener Garage, in jener Nacht sagte ich: Gott, ich kann nicht mehr so weitermachen. Ich will sterben. Als ich in diesem alten, feuchten Gebäude war, um meine Knie, ich kniete auf einem alten Grassack und hatte meine Hände erhoben und sagte: Gott, ich weiß nicht, wie ich reden soll. Ich wollte ihm einen Brief schreiben, um ihm um Vergebung zu bitten. Ich wusste nicht, wie man betet. Ich wollte, dass mir vergeben wird. Ich hatte das versprochen, als ich sterbend auf dem Bett lag. Er ließ mich, der Arzt hatte mich aufgegeben und mein Herz schlug nur noch 17 Mal in der Minute. Ihr wisst, wie langsam das ist. Er sagt, er stirbt. Ich hörte das. Er sagte das zu meinem Vater und zog die Vorhänge um mich herum zu. In diesem Zimmer dort, in jener Stunde, sah ich ein großes J über diesen Vorhängen um mich herum. Ich hörte diese Krankenschwester weinen. Sie sagte, er ist doch noch ein Kind und er stirbt. Narkosemittel für das Rückenmark war durchgesickert und in mein Herz gelangt. Es schlug nur noch 17 Mal in der Minute. Als ich nach Hause kam, musste ich das beweisen, dass ich Gott liebe. Ich kniete mich dort auf dem Boden nieder. Ich sagte, ich weiß nicht, wie man betet. Ich biss mir auf den Daumennagel. Ich dachte vielleicht, ich hatte Bilder gesehen. Ich werde meine Hände in dieser Weise falten und meine Finger zusammenlegen. Ich sagte, lieber Mann, ich würde gerne mit Ihnen reden. Ich hätte ihm zugehört. Ich sagte, ich höre Sie nicht. Ich sagte mir, ich habe meine Hände verkehrt gefaltet. Vielleicht sollte ich sie so falten. Ich faltete meine. Ich sagte, lieber Mann, ich, Jesus Christus, ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Mein Herr, ich höre Sie nicht. Antworten Sie mir. Ich habe andere Menschen sagen hören, dass Gott mit Ihnen gesprochen hat. Jetzt möchte ich dieses mit Ihnen besprechen. Ich habe Ihnen versprochen, dass ich dieses tun würde. Ich möchte das besprechen. Würden Sie bitte kommen und mit mir reden, Herr? Ich dachte, nein, ich habe meine Hände nicht richtig gefaltet, denn sonst würde er etwas sagen. Ich wusste nicht, wie ich das tun sollte. Ich hatte noch nie in meinem Leben gebetet. Ich wusste nicht, was ich machen sollte in dieser kleinen alten Hütte. Dann dachte ich Folgendes. Gemäß der Schriftstellen, die ich gelesen habe, oder während ich zuhörte, als sie gelesen wurden, war er ein Mann. Und wenn er ein Mann ist, dann versteht er auch wie ein Mann. Richtig. Aber dann verstehe ich nicht, warum sie mich nicht hören. Der Teufel sagte, nun, du hast deinen Tag der Gnade durch dein Sündigen verspielt. Es gibt keine mehr. Du bist so gemein gewesen, dass er dir nicht mehr vergeben wird. Ich antwortete, das glaube ich nicht. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich glaube, dass er mit mir sprechen würde. Ich sagte, Herr, ich weiß nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe, ob ich meine Hände richtig gefaltet habe oder was immer der Grund ist, bitte vergeben Sie mir. Aber ich möchte mit Ihnen reden. Ich bin der schlimmste Schuft, den es auf der Welt gibt. Ich habe alle diese Dinge verbrochen. Ich bin vor Ihnen weggerannt und alles. Und so redete ich weiter. Wisst ihr, während ich redete, geschah dann, dass ein kleines Licht in den Raum kam und auf der Seite der Wand hinüberging und ein Kreuz aus Licht bildete. Dieses Licht begann mit einer Sprache zu reden. Ich hatte noch nie so etwas wie das Reden in Zungen gehört und es auch noch nie in der Bibel gelesen. Ich hatte Jakobus Kapitel 5 Vers 14 im ersten Buch Mose gesucht. Ich sah dort hinauf und sah dieses Licht und es redete mit irgendeiner Sprache und dann ging es wieder weg. Ich sagte, Herr, ich weiß nichts über dieses Leben eines Christen. Wenn Sie das waren, der mit mir geredet hat, dann kann ich Ihre Sprache nicht verstehen, mein Herr. Aber wenn Sie reden, wenn Sie meine Sprache nicht sprechen können, dann verstehe ich Sie nicht. Aber könnten wir uns vielleicht auf diese Weise verstehen, dass Sie einfach noch einmal wiederkommen, das wird dann ein Zeichen zwischen mir und Ihnen sein, dass Sie mir vergeben haben. Da kam es wieder. Oh, wenn man über einen Siegestag spricht, da hatte ich einen. Ja, einen echten Siegestag. Da kam es wieder und redete in derselben Weise. Ich hatte einen Siegestag. Oh, du meine Güte, seitdem habe ich gekämpft, um den Preis zu gewinnen, als er das Wort in meine Hand legte, um die blutigen Meere zu durchsegeln. Wir haben alle einen Sieg bekommen. Wir haben uns durch viele Siege gekämpft. Ein großer Sieg kommt jetzt bald direkt um die Ecke. Unser vollständiger Siegestag wird bald kommen, wenn der Sohn Gottes durch die Himmel herabkommt und mit der Stimme des Erzengels ruft. Er wird wiederkommen. Die Gräber werden sich öffnen und die Toten werden hervorkommen. Ich denke, dass er hier die Tonbänder von mir abspielt, von der Vision, die ich vor kurzem hatte, oder von der Versetzung oder was immer es war. Es war in einem Zimmer und ich ging dort hinauf und sah diese Menschen. Es war genauso, wie ich euch hier sehe und diese Bibel hier geöffnet vor mir liegt. Gott weiß, dass es die Wahrheit ist, seht ihr? Da befanden sie sich und sie waren wieder jung. Ihr seid alle schon in den Versammlungen gewesen und ihr wisst von diesen Visionen. Habt ihr je eine davon versagen sehen? Auf keinen Fall. Gerade vor kurzem sandte er mich durch eine davon hinaus und erzählte mir vorher, was geschehen würde. Ihr alle wisst davon. Es geschah ganz genau so. Es versagt niemals. Ich sage euch, als einer kleinen Gruppe von Christen, die heute Morgen hier sitzen, haltet fest an der unveränderlichen Hand Gottes. Ihr habt einen zeitlichen Sieg gehabt, aber es kommt ein echter Siegestag, ein vollständiger, wenn Jesus kommt. Die Posaunen werden erschallen, die Toten in Christus werden auferstehen. Wenn ihr diese Hoffnung nicht in euch habt, dann lasst diesen Tag nicht zu Ende gehen, ohne sie zu bekommen. Vor einer Weile habe ich etwas gehört, das ich gerne wiederholen möchte. Ich glaube, es war Billy Sunday, der diese Bemerkung machte. Es gab einen Jungen, der ein Verbrechen begangen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr jemals davon gehört habt oder nicht. Er hatte ein Verbrechen begangen. Sie warfen ihn ins Gefängnis. Er befand sich darin und er bekam eine Gerichtsverhandlung. Der Richter sagte, die Geschworenen kamen heraus und sie sagten, wir befinden den Jungen bei diesem Verbrechen für schuldig. Und wir fordern sein Leben dafür. Der Richter sagte, ich verurteile dich dazu, so lange am Galgen zu hängen, bis dein sterbliches Leben zu Ende ist. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Der Junge wurde wieder ins Gefängnis gebracht und ins innerste Gefängnis, in dem er so lange bleiben musste, bis die Zeit gekommen wäre, um zu sterben. Freunde kamen zu dem Richter und sagten, Richter, auch wir haben dich zum Richter in der Stadt gewählt. Bitte, bitte lass den Jungen nicht auf diese Weise sterben. Ich war gerade aus Texas gekommen, wegen einer anderen so ähnlichen Geschichte. Es ging um einen jungen Mann und eine junge Frau und Gott hat ihr Leben verschont. Sie sollten 3 oder 4 Tage später sterben. Ich denke, dass ihr das alle in der Zeitung gelesen habt. Und auch ihr, die ihr schon mit mir drüben gewesen seid, habt mitbekommen, dass sie ihr Leben verschont haben. So legten die Menschen Fürbitte ein und baten und bettelten, auf dass er es nicht vollstrecken möge. Nach einer Welle beim Gouverneur des Staates, eines Tages fiel die Mutter an der Eingangstür draußen nieder und schrie, weil sie hineinkommen wollte. Schlussendlich wurde der Mann hereingelassen und sagte, die Mutter von diesem Jungen, Herr Gouverneur, wartet draußen. Sie möchte mit Ihnen sprechen. Der Gouverneur sagte, bringen Sie die Frau herein. Die Frau kroch in Demut auf ihren Händen und Füßen zu dem Gouverneur herein, erfasste seine Schuhe und sagte, mein Herr, das ist mein Kind. Tötet ihn nicht. Er ist der Einzige, den ich habe. Töte ihn nicht. Er wollte das nicht tun. Schenke ihm doch einfach ein Leben im Gefängnis, aber nimm ihm nicht das Leben, Herr Gouverneur. Der Gouverneur antwortete, gut, ich werde hingehen und ihn besuchen. Sie sagte, Dankeschön. So ging der Gouverneur zu dem Wärter hinab, wo er sich befand, und sie gingen hinein. Der Junge wollte unbedingt hochmütig sein. Der Wärter sagte, ich habe hier jemand, der dich besuchen möchte. Der Gouverneur trat ein und sagte, junger Mann, ich möchte mich gerne mit dir unterhalten. Er wurde richtig hochnäsig, setzte sich einfach hin, gab sich zugeknöpft und redete nicht ein Wort. Er sagte, junger Mann, ich möchte, dass du mit mir redest. Ich möchte mich mit dir unterhalten. Der Junge tat einfach so, als ob er ihn gar nicht hören würde. Er sagte, junger Mann, ich kann dir helfen, wenn du mich dir helfen lässt. Er sagte, verschwinden Sie hier, Ich will nichts von dem hören, was Sie zu sagen haben. Er antwortete, nun gut, Junge. Er erwiderte, halten Sie den Mund. Sehen Sie nicht, dass ich aufgeregt bin? Ich will nicht ein Wort von dem hören, was Sie zu sagen haben. Er sagte, gut, ich bin gekommen. Er antwortete, verlassen Sie diese Zelle. So ging er also hinaus und sie verschlossen die Türe wieder. Als der Mann gegangen war, sagte der Polizist, welcher gerade als Wache an der Tür stand, du bist die dümmste Person, die ich je gesehen habe. Er fragte, wer war denn dieser Verrückte? Er antwortete, das war der Gouverneur von diesem Staat. Er rief, nein, nicht der Gouverneur, der einzige Mann, der mich begnadigen kann, und ich habe ihn aus meiner Zelle hinausgeworfen. Der einzige Mann, der meine Begnadigung unterzeichnen kann, und ich habe ihn aus der Zelle hinausgeworfen. Als der Gouverneur hinausging, sagte er, er hat seine Wahl getroffen. Bevor sie die schwarze Maske über sein Gesicht stülpten, um ihn zu erhängen, als sie den Strick stramm zogen, sagte der Junge seine letzten Worte. Wenn ich nur daran denke, dass der Gouverneur in meiner Zelle stand und mich begnadigt hätte, wenn ich ihn nicht hinausgeworfen hätte. Woher wollen wir heute Morgen wissen, dass der Gouverneur nicht gerade heute Morgen vor unserer Zelle steht? Weise ihn nicht ab, wenn du noch nie eine Begnadigung von ihm erhalten hast. Er ist nicht der Gouverneur, sondern der König, der Einzige, der dich begnadigen kann. Er könnte gerade bei deiner kleinen Zelle stehen, in welcher du schon seit langer Zeit lebst. Warum lässt du ihn nicht einfach herein, wenn du es noch nicht getan hast? Wenn du noch keine vollständige Übergabe an ihn gemacht hast. Eines Tages wirst du herausfinden, dass der Gouverneur heute Morgen hier gewesen ist und dass bei dieser geringen, demütigen Art, von welcher du denken magst, dass es nur dummes Zeug ist, und bei dieser Gruppe, von der du denken magst, dass es Menschen sind, die nicht wissen, wovon sie sprechen, wenn du in Not bist, wenn du dich in deiner kleinen Zelle der Krankheit befindest, aus der du nicht herauskommst, dann denke daran, dass der Gouverneur hier ist. Der Gouverneur der Welt ist gerecht und er wird dich herauslassen. Er kommt, er hat deine Begnadigung unterzeichnet. Er möchte sie dir heute Morgen einfach schenken. Weise sie nicht ab. Lasst uns eine Minute unsere Häupter beugen. Möchten wir bitte unsere Häupter gebeugt halten? Wenn du jetzt einen echten Sieg haben möchtest, möchtest du dich dann nicht ausliefern und von dem Gouverneur des Staates heute Morgen deine Begnadigung unterzeichnen lassen? Er ist bereit, dich hinauszubringen, dich von der Sünde hinauszubringen, dich von dem Unglauben herauszubringen, dich von der Krankheit herauszubringen, dich von allem hinauszubringen, was du möchtest. Entscheidet euch, während wir beten. Sprecht mit ihm, versteht ihr? Der Wärter hätte sich mit dem Gouverneur unterhalten können. Das hätte aber nichts bewirkt, seht ihr? Der Junge hätte sich mit dem Gouverneur unterhalten müssen, seht ihr? Du musst mit dem Gouverneur sprechen. Wenn du krank bist, dann sprich mit ihm. Wenn du gesündigt und verkehrt gehandelt hast, dann sprich mit ihm. Er hat eine Begnadigung für dich. Himmlischer Vater, wir sind dankbar. Herr, ich bin so schuldig vor dir. Es gibt keine Möglichkeit, wie ich jemals die Schuld meiner Sünde bezahlen könnte. Ich befand mich eines Tages in einer Zelle, weil ich in dieser Zelle geboren wurde. Ich wusste, was Friede bedeutet. Der Preis war so hoch, dass ich ihn nicht bezahlen konnte. Aber ich bin so froh, dass ich es an dem Tag, als du meine Zelle besucht hast, erkannte, dass du der Einzige warst, der begnadigen konnte. Die einzige Weise, wie ich jemals frei werden und den Sieg bekommen konnte, einen vollständigen Sieg, war, die Begnadigung anzunehmen, die du für mich unterzeichnet hattest. Heute bin ich frei, Herr, ich bin so glücklich, ich gehe von einem Gefängnis zum nächsten Gefängnis, zu denen, die Eheprobleme haben, zu denen, die krank sind und im Fieber liegen, zu denen, die krank und im Gefängnis sind, zu denen, die sündig und im Gefängnis sind, zu denen, die im Aberglauben leben und im Zweifel und im Gefängnis sind. Ich gehe von Zelle zu Zelle und erzähle ihnen, dass der Gouverneur kommt und jeden Einzelnen begnadigt und jeden Einzelnen herausbringt. Vater, du kennst das Herz der Menschen, die heute hier sind. Möge dieses ein Siegestag sein, ein vollständiger Siegestag. Möge dieses ein Tag sein, wo jeder Einzelne den Sieg empfängt, Herr. Gewähre es, Herr. Möge jede kranke Person geheilt werden, die sich heute im Gebäude befindet. Möge dieses inmitten der Wüste eine Zeit sein, wo die Stimme Gottes durch das brennende Feuer des Glaubens spricht. O Gott, dieses kleine brennende Feuer des Glaubens dort, diese kleine Hoffnung, die brennt, möge die Stimme Gottes dadurch reden zu jedem Gefangenen heute Morgen und sprechen, ich bin gekommen, um dich zu befreien. Es mag einen Jungen oder einen Mädchen geben, einen Mann oder eine Frau hier, Herr, die dich nicht als ihren Erretter kennen. Möge diese leise Stimme reden, dieser kleine Glauben, eine Stimme, die jetzt spricht und sagt, ja, ich glaube, dass Gott existiert. Ich glaube, dass er alles das ist, von dem sie sagen, dass er es ist. Herr, lass sie jetzt durch diesen geringen Glauben frei werden. Gewähre es, Herr. Segne sie. Segne Bruder Isaacson hier, Herr. Wir lieben diesen jungen Mann und seine Ehefrau und seine kleinen Kinder. Segne diese kleine Gemeinde, oh Gott, wir sind so froh für sie. Wir sind so froh zu sehen, dass sie hier ein Dach über dem Kopf haben und einen Platz hier drinnen. Du bist so gut zu ihnen, Herr. Wir sind dir so dankbar. Mögen sie immer demütig und lieblich bleiben in der Gegenwart Gottes. Segne diese Fremden in unserer Mitte. Segne den Besucher, Herr. Wir bitten darum, dass du mit ihnen bist, wenn sie noch nie diesen vollständigen Sieg empfangen haben, wo sie zu jedem Wort, welches Gott redet, Amen sagen können, möge ihr Glauben, den sie an dich haben, dann heute Morgen jedes Wort mit einem Amen bestätigen. Gewähre es, Herr. Segne uns miteinander, befreie die Kranken und Leidenden. Dir allein gebührt die Ehre. Lieber Gott, mögen wir nach diesem nicht verärgert sein und daran denken, dass diese Trübsale und Sachen, die über uns kommen, nur geschehen, weil Gott uns liebt. Er schenkt sie uns, weil er Vertrauen zu uns hat. Er glaubt, dass wir Glauben und Liebe zu ihm haben und dass wir in der Lage sind, zu überwinden. Er wird dafür sorgen. Mögen wir uns nicht ärgern und uns deswegen aufregen. Mögen wir einfach dort hinaufgehen und das Wort sprechen und vorwärts gehen. Die Meere werden sich öffnen, die Siegestage werden kommen. Gewähre es, Herr, möge dieses einer der größten Siegestage unserer Zeit werden. Segne uns, bis wir uns wieder begegnen in dem Namen von Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch etwas sagen, bevor ich gehen muss. Ich habe jetzt noch 1,5 Stunden, um nach Tucson zu kommen. Es ist noch eine schöne Fahrt. Aber ich möchte noch dieses sagen, dass ich mich wirklich gefreut habe, hier zu sein und diesen Glauben zu spüren, den ihr besitzt. Geht niemals davon weg. Lasst dieses kleine Feuer weiter und weiter brennen. Denkt daran, dass Gott in diesen kleinen Feuern redet. Bruder Isaacson, ich weiß nicht, wie ich das zum Ausdruck bringen soll, wie dankbar ich dafür bin, dass du in der Lage warst, hier heraufzukommen und diese Gruppe zusammenzuhalten. Mein Bruder, möge Gott dir immer Kraft schenken, weiterzumachen. Und an euch Leute, die ihr hierher kommt, um zuzuhören, möge Gott euch immer Kraft schenken, göttliche Kraft, um weiterzumachen. Ich vermute, dass ihr in Kürze ein kleines offizielles Ende der Versammlung habt. Bruder Isaacson, ich werde ihm den Gottesdienst übergeben. Wenn irgendjemand von euch hier ist, der sich mit der Wassertaufe in dem Namen von Jesus Christus anstelle der Titel von Vater, Sohn und Heiliger Geist beschäftigt, dann ist unser Pastor hier bereit und froh darüber, die Taufe zu ermöglichen. Wenn es irgendwelche Probleme in deinem Herzen gibt und du möchtest, dass er mit dir durchbetet, dann ist er direkt bereit dazu, dieses zu tun. Ich kenne ihn, ich bin ihm begegnet und saß mit ihm zusammen und so weiter. Ich habe einen feinen, sanftmütigen, demütigen, christlichen Geist in dem demütigen Bruder gefunden. Ich bin sicher, dass Gott so ein Gebet hört. Es gab einmal einen alten Mann, der in unserer Gegend lebte, mit dem Namen Hay. Er war ein großartiger alter Mann. Er war demütig und sanftmütig. Aber ein paar Leute dachten, dass er nur ein religiöser Verrückter oder so etwas war. Aber wisst ihr, wenn irgendjemand krank wurde, dann riefen sie den alten Papa Hay, dass er kommt und für sie betet. Dann war er auf einmal kein Verrückter mehr. Er war einfach ein guter Mann. Dieser alte Soldat. Auf der Spitze des Hügels lebte ein Ungläubiger, der einen Bauernhof hatte. Er war ein Freund von meinem Vater. Mein Vater war ein Trinker. Ich schäme mich, das sagen zu müssen, aber wisst ihr, die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Die Bibel ist ein Buch, welches die Wahrheit sagt. Versteht ihr? Nun, wir haben ein Buch, welches Geschichtsbuch genannt wird. Und dort drin heißt es, dass George Washington nie eine Lüge erzählt hat. Ich bezweifle das. Das bezweifle ich. Jawohl, ich glaube das nicht. Ein Kind kann aufwachsen. Die Bibel sagt, du bist in Sünden geboren, gebildet in Ungerechtigkeit und kamst, Lügen auszusprechen, auf die Welt. Deshalb bezweifle ich diesen Punkt aus der Geschichte von George Washington, der nur die gute Seite des Mannes erzählt. Die Bibel erzählt uns beide Seiten des Menschen. Lot war auch ein guter Mensch dort unten in Sodom. Die Sünden der Stadt quälten seine gerechte Seele. Aber sie verheimlichten nicht uns zu erzählen, dass er mit seiner eigenen Tochter zusammenlebte und sie dadurch ein Kind bekam. Es zählt uns beide Seiten auf. Deshalb müssen wir auch beide Seiten aufzählen. Mein Vater war ein Trinker und er war mit diesen Ungläubigen zusammen. Er lachte immer über diesen alten Mann. Er machte sich immer über ihn lustig. Wir nannten ihn immer alter Opa Hey oder Papa Hey. Er besaß nur noch einen kleinen Haarkranz. Er war ein alter Prediger. Einmal wollten sie, dass es regnet. Ihre Ernte verdorrte überall. Sie kamen in eine kleine Gemeinde, die nicht größer war als diese hier. Sie wurde das kleine Opossumreich genannt, dort hinten in Kentucky. Als sie dort hinaufgingen, sagten sie, dass er gesagt hatte, der alte Papa Hey hatte einen Spruch. Er sagte, mein Lieber, segne meine Seele. Er war ein kleiner, demütiger Mann. Er ritt ein altes Pferd. Er war ein Wanderprediger. Wisst ihr, manchmal bezahlten sie ihn mit einem Korb voll getrockneter Kürbisse oder was sie sonst hatten, etwas Schmalz oder so etwas. Wisst ihr, auf diese Weise bezahlten sie die alten Wanderprediger. Viele von euch erinnern sich an die eigentümlichen alten Wanderprediger. Eines Tages verdorrte das ganze Getreide. Nachdem er einen kleinen Gottesdienst abgehalten hatte, sagte der alte Papa, hey, gut, mein Lieber, segne meine Seele. Er sagte, wenn irgendjemand von euch noch bleiben und um Regen beten möchte, damit Gott euer Getreide verschont, dann bleibt hier bei mir. Die ganze Gemeinde blieb direkt bei ihm. Papa war draußen und ging auch hin. Er war noch ein junger Mann. Er nahm den Sattel von seinem Pferd und legte ihn unter das Gemeindegebäude, denn er wusste, dass es regnen würde. Dieser alte Mann kniete am Altar nieder. Er stand nicht von seinen Knien auf. Er erzählte, dass er etwa eine Stunde später einen Lärm hörte. Er sah sich um. Eine schwarze Wolke kam über den Hügel. Da war es, seht ihr? Der Ungläubige, der sich unter den Freunden meines Vaters befand und der sich über den alten Prediger lustig machte, musste im Bett festgehalten werden, als er starb. Er hatte das Fleckfieber bekommen. Viele von euch hier draußen wissen vielleicht nicht einmal, was das ist. Oh, es ist eine schreckliche Sache. Er kämpfte stundenlang gegen die Teufel. Es ging 3 oder 4 Tage lang. Er sagte fortwährend, Charlie, Charlie, das war mein Vater. Er sagte, sorge dafür, dass er mich nicht kriegt. Sorge dafür, dass er mich nicht kriegt. Siehst du nicht dort an der Seite des Bettes sitzen, mit diesen Ketten, die um ihn herum gewickelt sind? Lass nicht zu, dass er mich damit bindet. Oh, er schrie. Sie mussten ihn festhalten. 4 oder 5 Männer mussten ihn im Bett festhalten, bevor es so weit war, dass er starb. Dort in Kentucky hatten sie alte Kleiderhaken an die Seiten der Wände, an denen sie ihre Kleider aufhängten. Hat jemals irgendeiner von euch so ein Haus gesehen, wo sie den Kleiderhaken angebracht haben? Er hatte seinen alten Regenmantel dort oben hängen. Er sagte, Charlie, in meiner Manteltasche, dort ist eine Flasche Whisky. Geh und gib sie meinen Kindern. Seine Frau, die eine Christin war und draußen in der Küche stand, weinte und kochte gerade das Essen. Er sagte, ich kann das nicht tun. Sie hielten ihn im Bett fest, bis er starb, weil er die Teufel von sich fernhalten wollte. Als der alte Papa Hey, derjenige, über welchen er gelacht hatte, so weit war zu sterben, mit etwa 85 oder 90 Jahren, schlief er ein. Alle seine Kinder hatten sich versammelt. Seine groß gewordenen Ururenkelkinder versammelten sich um das Bett herum. Er erhob sich. Er hatte weiße Barthaare, wisst ihr, und einen kleinen Haarkranz von weißen Haaren um seinen Kopf herum. Oben auf dem Kopf war er kahl. Er strich über seinen Bart und sagte, mein Lieber, segne meine Seele. Er sagt, ihr habt wohl alle gedacht, dass der alte Papa Hay tot ist, nicht wahr? Nun, ich kann gar nicht sterben, ich bin schon vor Jahren gestorben. Ich gehe nur hin, um dem Herrn Jesus zu begegnen. Oh, es ist so gewaltig. Alle meine Kinder, kommt um das Bett herum. Von dem Ältesten bis zum Jüngsten nahm er sie bei der Hand und segnete sie. Dann sagt er zu seinen zwei ältesten Jungen, richte mich auf. Sie richteten ihn im Bett auf. Er konnte seine Hand nicht hochheben. Er war zu schwach. Er sagte zu seinem anderen Jungen, hebe meine Hand hoch. Er hob seine Hände in dieser Weise hoch. Er sagte, o glückseliger Tag, als Jesus meine Sünden hinwegwusch. Er lehrte mich zu wachen und zu beten und jeden Tag mit Freude zu leben. Er beugte sein Haupt und war heimgegangen. Nun, wir müssen auch entweder auf die eine oder auf die andere Weise sterben. Ich bin froh, dass ihr einen kleinen, demütigen Mann wie diesen unter euch habt, in welchem ihr Vertrauen habt. Glaubt ihm, Gott wird Wunder in eurer Mitte für euch vollbringen. Ich möchte diese kleine Gemeinde bitten, etwas für mich zu tun. Betet für mich. Wollt ihr das tun? Ich bin auch einer eurer Brüder. Ich bin nicht immer unter euch, aber ich würde es gerne sein. Ihr bekommt die Tonbänder und so weiter. Ich befinde mich hier draußen auf dem Schlachtfeld. Dieses ist einfach einer der Posten, wo wir auf das Kommen des Herrn warten. Betet für mich, denn ich brauche eure Gebete wirklich. Sehr oft bin ich davon abhängig, wenn ich an schwierige Orte komme, besonders auf fremden Missionsfeldern. Dort gibt es Medizinmänner und alles Mögliche, die zu tausendmal tausend dort stehen und dich herausfordern. Und du gehst da allein hinaus. Oh, das sollte man besser wissen, wovon man spricht. Oh, du meine Güte. Sie können alles Mögliche nachmachen, was Gott hat. Sie können es, so wie Janes und Jambres. Sie können alles nachmachen, was Gott hier bereithält. Dann denke ich an eine kleine treue Gruppe. Wie spät ist es heute? Wie weit in der Einsamkeit der Wüste? Dort in einem kleinen Ort mit dem Namen Sierra Vista ist um diese Zeit eine kleine Gebetsversammlung. Seht ihr weit weg drüben auf der anderen Seite des Berges. Dort oben in diesem alten Cowboy-Lager. Irgendwo beten sie gerade. Dann gehe ich hinaus und sage, ich bin mit Gebeten eingehüllt. Satan, du kannst mir nichts anhaben. Ich komme in dem Namen des Herrn Jesus. Dann sieht man, dass etwas geschieht. Betet für mich. Werdet ihr das jetzt alle tun? Die Versammlung sagt, Amen. Amen. Bruder Isaacson, komm nach vorne. Wisst ihr, ich wünschte, ich könnte hier bleiben und mit jedem Einzelnen von euch nach Hause gehen, mit euch gemeinsam essen. Das würde lange dauern. Ich weiß, dass ihr Leute denkt, dass ihr hier den besten Koch der Welt habt. Ohne Zweifel habt ihr das auch. Seht ihr, ich würde das wirklich sehr gerne machen. Aber heute kann ich das nicht tun. Ihr versteht das doch alle. Oder, ja, das wisst ihr, dass ich es gerade jetzt nicht tun kann. Ich stehe zur gegenwärtigen Zeit unter einer enormen Belastung. Ich möchte gerne kommen und ein wenig Gemeinschaft mit euch haben. Ich möchte noch einmal wiederkommen und mit euch zusammen sein. Gott segne euch. Jetzt kannst du es übernehmen, Bruder Isaacson, was immer der Herr von dir möchte. Nun, wenn es irgendjemanden unter euch gibt, der gerade hierher kommen möchte, einer, der noch nie eine Übergabe an Jesus Christus gemacht hat und du hierher kommen möchtest und heute Morgen hier stehen möchtest, gerade hier neben diesem Pult, wo Bruder Isaacson und ich stehen und du Gebet möchtest, dass wir für dich beten sollen, damit Gott dich errettet, willst du dann jetzt kommen? Du wirst heute einen vollständigen Sieg haben. Wenn es hier irgendjemanden gibt, der zurückgefallen ist und sich von Gott entfernt hat und ich weiß, du hast deine Gemeinschaft verloren, so wie diese kleine Dame gestern Abend. Oh, die Finsternis versammelt sich, wenn du dich von Gott entfernt hast. Du befindest dich auf einer schmutzigen Straße. Du wirst verlieren. Wenn du diesen Sieg nicht hast, den du haben solltest, möchtest du dann nicht auch heute kommen? Dieses ist ein vollständiger Sieg. Dieses könnte ein Siegestag für dich werden, um alle Sachen der Welt loszuwerden. Du sagst, Bruder Branham, ich habe so viele Trübsale erlebt. Ich bin von Pontius zu Pilatus gelaufen. Habe ich dir nicht gerade erzählt, dass dieses von Gott kommt, weil er dir vertraut hat? Du wirst ihn nicht enttäuschen, oder? Du magst gefallen sein, du magst einen Fehler begangen haben, aber du wirst ihn nicht enttäuschen, oder? Du wirst wieder aufstehen, so wie ein echter Soldat. Das Schwert ergreifen und wieder vorwärts gehen. Wir freuen uns, dieses zu tun, gewiss. Und wenn nicht, dann wird Bruder Isaacson weiter für dich sprechen. wenn ihr mich jetzt entschuldigt, damit ich zurückkehren kann nach Tucson. Ich werde euch wiedersehen, so der Herr will. Gott segne euch. Werdet ihr jetzt für mich beten? Die Versammlung sagt Amen. Denkt daran, es ist ein vollständiger Sieg. Richtet euren Mittelpunkt auf Jesus Christus aus. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Eines Tages wirst du mit deinen eigenen Augen sehen, wie er mit einem Weckruf und mit der Stimme eines Erzengels aus dem Himmel kommen wird. Die Toten in Christus werden auferstehen. Diese sterblichen Leiber werden Unsterblichkeit anziehen und wir werden für immer bei ihm sein. Bis dann, wachet und betet. Gott segne euch. Amen. Gott segne dich, Bruder.